Yindi, Tonrapsu, Besenwagen, Nai, Trip bei Chiang Mai, Vani bei UT, Mai Lei, Dai, Ru, Samlap, Kan, Ki, Jakayan, Nai, Asia, Sanukna Krab.
Alright, Leute, wer das Intro heute verstanden hat, Hut ab auf jeden Fall. Wer sich wundert, heute fährt der Bus nach Thailand. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Und meiner Andi Stauf.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von...
Partner deiner heutigen Fahrt im Besenwagen ist mal wieder Koro. Und ich liebe es ja, über Essen zu reden. Andi, Glaubensfrage. Erdnussbutter creamy oder crunchy?
Oha, ich bin dann wohl eher ungläubig. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann creamy.
Bei uns im Haushalt übernimmt diese Auswahl ja die Baroness der Snacks. Weil ich beides mag und jetzt ist crunchy angesagt.
Erdnussbutter esse ich immer nur so phasenweise, aber man kann ja auch aus anderen Nüssen hervorragende Aufstriche machen. Und da ist Koro auf jeden Fall dein Ausstatter.
Ich habe mich mal auf koro.com durchs Regal gestöbert und wir probieren jetzt immer ein neues Nussmus zum Klassiker dazu, sobald eins leer ist. Salted Erdnuss Caramel oder Bio-Kokos Mandel kann ich dir auf jeden Fall schon mal wärmstens ans Herz legen.
Da kannst du gefühlt ewig weitermachen. Habe ich auch gesehen. Man findet da eh unerwartet viele gute Sachen, finde ich. Proteine klassisch in Pulverform, aber auch als Snacks und Toppings. Also Erbsen-Protein-Crispies zum Beispiel habe ich vorher noch nie gehört, aber direkt mal bestellt.
Ein weiterer wichtiger Faktor in meiner Ernährung sind Ballaststoffe und all meine Müsli-Zutaten und ich wechsle da echt gerne durch, finde ich in großen Verpackungsgrößen auf koro.com. Dazu Flohsamenschalen oder Bio-Spirulina-Pulver, meine Verdauung freut sich. Koro hat das Sortiment die letzten Jahre stetig erweitert und ich finde dort super viele Produkte, von denen ich weiß, dass sie mir gut schmecken oder gut tun oder beides.
Ja, die Auswahl ist echt stark. Super viele qualitativ hochwertige, wie gesagt, innovative Produkte. Viele davon vegetarisch oder vegan, viele davon in Bioqualität und dann eben in Großpackungen, mit denen man super Verpackungsmüll einsparen kann. Alles in allem muss ich sagen, echt eine runde Sache. Mit dem Code Besenwagen bekommst du außerdem jetzt von uns 5% Rabatt auf das komplette Sortiment auf koro.com.
Genau, klick dich mal durch. Ich bin mir sicher, du bist auch erstaunt und findest, was du suchst und noch vieles mehr. Alles wie immer natürlich nochmal in unseren Shownotes. Fossi, wie geht's dir? Hast du dich erholt vom Wochenende? Sauerland-Rundfahrt, Bergmeisterschaft wie jedes Jahr, WM-Vorbereitung.
Ja, war gut, hat Spaß gemacht. Deutsche Berg eher nicht so mein Ding, mit dem, wie das Profil da ist. Sauerland-Rundfahrt schon eher.
Schönste Rennen Deutschlands.
Ja, definitiv. Nur echt schade, dass man einfach nichts mehr davon mitbekommt. Aber ja, wie immer. Ich habe es letztes Jahr gesagt, ich werde es immer wieder sagen, ich bin fasziniert davon, wie gut organisiert die das dann da hinbekommen. Und auch wenn wir durch Ortschaften fahren, dann sind auch schon gut Leute da.
Ja.
Also, ja.
Hat ja auch mittlerweile richtig Tradition schon, ne? So, ich weiß nicht, wie lange es das jetzt so in dem Modus gibt, aber mehr als 10 Jahre, oder?
Ey, ich würde mir so wünschen, dass das Rennen gar nicht unbedingt ein richtig großes UCI-Rennen wird, weil dann wäre es wieder schade für die kleineren Teams, aber so, so ein solides 2-1er, weißt du? Oder nicht, Entschuldigung, 1-1er, sowas.
1-1. Ja, oder sowas halt. Ja, das wäre ja schon richtig Profi-Rennen.
1-2.
Ja, oder von mir aus 1-2, aber halt, also so UCI-Rennen, und weil ist schon ein schönes Rennen. Auch richtig Berg, also so Semi-Bergankunft.
Es ist, also nochmal zur Erklärung, wer nicht weiß, wie es ist, eins der wenigen Rennen in Deutschland, wo es von A nach B geht. Also Start- und Zielort sind, weiß ich nicht, 70, 80 Kilometer voneinander entfernt. Es wird jetzt, glaube ich, nochmal eine Runde gefahren. 170 Kilometer insgesamt, stimmt das?
Genau, ja.
Bergankunft Kahle Asten im Sauerland. Also mehr hat Deutschland da an Radrennen ehrlich gesagt nicht zu bieten.
Doch, Erzgebirgsrundfahrt noch.
Ja, Erzgebirgsrundfahrt auch stabil, aber auch Runden bei der Erzgebirgsrundfahrt. Nee, ne?
Eine große Runde.
Ah ja, okay, alles klar.
Genau, also Erzgebirgsrundfahrt und Sauerlandrundfahrt finde ich so Urgesteine des deutschen Radsports mittlerweile. Obwohl Sauerlandrundfahrt also jünger ist. Ja. Erzgebirgsrundfahrt, Rennen, ganz kurz, übrigens jetzt am Wochenende, wer Bock hat, sich das anzuschauen, fahrt da gerne hin und feuert die Jungs an.
Also ich war jetzt auch am Wochenende noch beim Profirennen von der Europameisterschaft und bin da auch ein paar Punkte der Strecke gefahren. Und ich muss sagen, also das war schon krass, wie viele Leute so da an der Strecke waren und halt nicht nur jetzt Radsportler, ne? Also waren halt auch viele so junge Leute vor allem, die sich das so zum Event gemacht haben, dann auch mit normalen Rädern so von über die Feldwege gefahren sind, um das Fahrerfeld mehrmals sehen zu können. Ist schon krass einfach, wie da in Belgien die Kultur dann nochmal anders ist, ne? Dass das so ein richtiges Event ist, was so von den Leuten einfach wahrgenommen wird, ne? Also jetzt waren jetzt nicht nur Anwohner, die sich das Rennen angeguckt haben, sondern da sind Leute halt extra hingefahren. Ich meine, klar ist natürlich jetzt auch das höchste Niveau des Sports so, was man sich da angucken kann, aber.
Drei Ländereck natürlich auch geil da. Zum Sauerland nochmal. Ich habe eine Frage nämlich an Paul, die mir jahrelang jetzt schon unschlüssig ist, aber ich habe es noch nie jemanden gefragt. Und das Rennen beschreibt natürlich gerade einen meiner privaten Struggles hier. Mein Freund Ole Theiler mit fast 4 Minuten Vorsprung gewonnen. Wahrscheinlich im Moment einer der stärksten deutschen KT-Fahrer, aber immer erst in der zweiten Jahreshälfte, ich würde sogar sagen im letzten Jahresdrittel schnell. Mal schauen, was von die Privatagentur hier noch schaffen kann für unseren Freund, den Rollator, den Feind aller Großmütter.
Also von die Privatagentur, das hört sich aber auch eher so nach Escort an.
Leider Gottes, ja. Paul, wie kommen die Fahrer wieder zurück? Also relativ weit auseinander und dieses Rennen wird nicht von großen Teams mit großen Bussen befahren. Klar, okay, so ein KT-Team hat jetzt vielleicht ein paar Teamautos für seine Fahrer, aber da sind ja Einzelstarter am Start. Du zum Beispiel, da weiß ich nicht, wie wird die Logistik bei der Sauerland-Rundfahrt geschafft? Wie kommen die entweder so zum Start, dass sie am Ziel ein Auto stehen haben, oder muss sich jeder Einzelne einfach seine Mutter oder seinen Vater da engagieren?
Also jetzt bei mir war das der Fall, dass ich mit Lotto unterwegs war, also Lotto Canos. Vielen Dank nochmal an die Familie Monreal für die Unterstützung da mal wieder. Wir waren 20 Kilometer vom Ziel im Hotel, da habe ich mein Auto gelassen und Moni ist dann mit mir nach dem Rennen dahin gefahren. Wieder quasi. Und ich glaube, viele lassen halt dann zum Teil ihre Autos halt am Start, fahren dann wieder runter nach dem Ziel, Richtung Start. Oder fahren die Autos vorher, einen Abend vorher vielleicht hoch ins Ziel. Aber ich glaube, auch viele reisen halt gemeinschaftlich an. Also weißt du,
Man muss es auf jeden Fall irgendwie selber organisieren. Es gibt keinen Shuttle-Service.
Nee, deutsche KT-Teams sind auch meistens auch so Regionalteam immer so. Also bei den meisten. Ja? Dass die irgendwo, kommen die immer schon aus deinem Areal und dann reist du halt gemeinsam an. Von daher, ja, geht das eigentlich.
Aber okay, diese Frage ist geklärt.
Genau, logistisch schon immer so ein bisschen so Nightmare. Ich habe auch alle angeschrieben, die ich irgendwie kannte, ob sie mir helfen können. Ja.
Okay, ganz kurz Ergebnisdienst. Wir haben getestet unser Wattbüro, das neue Tippspiel vom Besenwagen. Ich hatte schon angekündigt, es wird zur Europameisterschaft nur ein Test, wie das so läuft, wie wir so die Auswertung schaffen. Es war relativ einfach, ich hoffe, es bleibt so einfach, denn sowohl beim Frauen- als auch beim Männerrennen gab es ganz klar einen Sieger. Der Jan hat das komplette Podium des Frauenrennens richtig getippt. Herzlichen Glückwunsch hier.
Ja, moin, lieber Besenwagen. Ja, ich war am Samstag schon ein bisschen stolz auf meine Leistung, das Podium komplett richtig getippt zu haben. Das war ja, muss man beim Frauenrennen ja auch ehrlicherweise sagen, 1 und 2 waren relativ klar. Und bei der 3 habe ich mich dann so ein bisschen von der Intuition leiten lassen und habe gesagt, ja, die Pikolik, die wird das reißen, da durchzukommen. Und am Ende war es auch so. Und ja, tatsächlich bin ich jetzt kein harter Sportwetter, bin aber ganz alter Cycling Magazine, Twitter-Tipp-Veteran, war da auch niemals gut. Und von daher überrascht es mich jetzt umso mehr, dass ich beim Frauenrennen da alles absahnen konnte. Und ja, macht auf jeden Fall Spaß, da Lust da weiter mitzumachen ein bisschen rumzuwatten. Und ja, liebe Grüße aus der Heimat des Gravelmeisters aus Rostock. Bis bald. Ciao.
Und Dominik hat Platz 1 und 2 und somit war der Einzige, der den Sieger getippt hat und den richtigen Zweiten getippt hat im Männerrennen. Herzlichen Glückwunsch.
Stark.
Und das Ganze werden wir jetzt, wie angekündigt, zur Weltmeisterschaft in anderthalb Wochen in komplett scharf stellen und werden jetzt mal unseren Freunden von unseren Partnern ein bisschen auf die Nerven gehen und ich denke mal, wir kriegen da ein paar Gewinne freigeschaltet auch zur Weltmeisterschaft.
Was sagt ihr zur Europameisterschaft? Also Männerrennen.
Schöner zweifacher belgischer Zug da. Fand ich interessant und gut. Beste gewinnt.
Ja. Wie fandet ihr das Rennen sonst so?
Ich habe reingeschaltet. Da war eine Gruppe mit Pedersen, Van der Poel und Jonas Rutsch.
Ja, Van der Poel und Pedersen hatten auf jeden Fall Bock oder keinen Bock auf Sprint, sagen wir mal so. Die haben da alles Mögliche versucht. Aber ich fand so die Fahrweise der Deutschen interessant. Also gar nicht, weil ich jetzt unbedingt die gleiche Taktik gefahren wäre oder die Taktik so gut fand. Aber ich glaube, als Team habe ich das in den letzten Jahren, zumindest in meiner Erinnerung, selten erlebt, dass die so geschlossen gefahren sind. Also da scheint es irgendwie doch eine Gruppe zu geben jetzt, die da ganz gut harmoniert auf jeden Fall. Es hat mich gewundert zum Beispiel, dass Nils Pullitt da so eher eine Helferrolle hatte und gar nicht so fürs Finale vielleicht vorgesehen war.
Hm.
Aber das kann natürlich auch sein, dass er selber gesagt hat, jetzt nach der Tour und dem Jahr reicht vielleicht die Form nicht mehr so fürs tiefe Finale. Aber dass er sich dann auch so in den Dienst der Mannschaft stellt, also das fand ich schon sehr gut, sehr schön zu sehen. Und auch alle anderen. Also da hatte man, hatte einen Plan, ja, das sah schon danach aus und hat das gut zusammen gemacht. Also Chapeau, André Greipel. Also das war ja jetzt nicht immer so, sagen wir mal so, oder? In der deutschen Nationalmannschaft.
Genau, das ist zumindest meine Erfahrung. Also schon zusammenfahren, aber immer so ein bisschen, man musste Leute auf jeden Fall richtig davon überzeugen, für einen anderen zu fahren. Aber ich habe gestern Roger Kluge getroffen, der ist ja auch gefahren, weil interessanterweise ich ein Gravelrad für ihn mitgebracht habe aus dem Sauerland, weil er mit mir am Wochenende nach Girona fliegt, um sein erstes Gravelrennen zu fahren, um da mit mir auch die WM zu fahren, als mein Leadout-Fahrer.
Ja, das hat er gut gemacht auf jeden Fall. Also
genau, und er meinte nämlich auch, dass auch gerade Nils echt sehr zufrieden war und auch meinte, es super zusammengearbeitet wurde.
Ja, also waren auch an allen Punkten eigentlich so, ne, als Team immer da, wo sie sein sollten. Ich glaube, also in zweimal in dieses Kopfsteinpflasterstück auf jeden Fall geschlossen vorne reingefahren und so. Also war irgendwie schön zu sehen, sagen wir mal so. Ich weiß nicht, also ich war schon ein bisschen überrascht auch, aber am Ende gut. Hast du keinen richtig Konkurrent, also was heißt nicht konkurrenzfähigen Sprinter, aber Podium im Sprint war ja, sagen wir mal, schon irgendwie sehr weit weg. Aber ich glaube, so man hat schon irgendwie so mit das beste Ergebnis rausgeholt. Ich meine, Walscheid wird am Ende eingebaut im Sprint, wie viele andere auch. Ja, da war glaube ich, so letztendlich ein bisschen Glückssache, ob du dann Top 10 fährst oder nicht. Also ein gutes Top 10 hätte auch drin sein können. Also von daher kann man jetzt erstmal nicht viel machen. Ja, mal schauen. Ich weiß nicht, wo die EM nächstes Jahr ist, aber nächstes Jahr habe ich schon gehört, Terminlegung auch nicht so geil, irgendwie direkt vor der WM eine Woche.
Ach krass.
Ja,
das Vorbereitungsrennen geht's dann.
Das wird irgendwie jetzt zum Thema, ne?
Oder also andersrum. Aus Kigali musst du dann, glaube ich, direkt zur Europameisterschaft fliegen, wenn du da mitfahren willst, krass. So ungefähr. Also nächstes Jahr ist ja die Weltmeisterschaft in Ruanda und eine Woche später dann schon die Europameisterschaft. Aber vermutlich werden das auch sehr unterschiedliche Kurse sein, deswegen wird man das von der Fahrerlogistik her schon können, aber natürlich der ganze Staff und so, ne, der ist dann hat Reisestress.
Ja. Was wir noch erwähnen müssen, ist die weibliche U19 und die männliche U23, da haben wir es nämlich aufs Podium geschafft. Deutschland, Messane Bräutigam,
ja.
Sprint Platz 2, auf jeden Fall stabil. Unser Freund Lukas Schädlich hat sich da gefreut, würde ich sagen. Und bei Andi in der Firma hat man sich gefreut, aber man dachte auch vielleicht, eine Weile lang, es könnte noch besser werden in der U23 männlich mit Niklas Behrens.
Du, ganz ehrlich, also 20 Kilometer vom Ziel, da wollte ich schon die die Sektflasche aufmachen. Ja. Ich war mir eigentlich sicher, da im Sprint-Dreiergruppe, da ist Niklas Behrens der Schnellste. Aber ich glaube, er wollte alleine sein auf dem Siegerfoto und hat dann noch ein paar Attacken gesetzt. Am Ende war es ein wirklich Kopf an Kopf Zwei-Mann-Sprint und ich glaube, der Sieger, Hoop Arts, ist einer der herausragenden U23-Fahrer in dieser Saison gewesen und das ist jetzt keine Schande, da zu verlieren. Also
auch nur ein paar Zentimeter. Also die beiden, es war auf jeden Fall krass zu sehen, die beiden sich noch gegenseitig attackiert auf den letzten Kilometer, Niklas hauptamtlich, und die beiden verlieren den Franzosen aus der Dreiergruppe einfach noch vom Hinterrad. Ja. Der konnte einfach gar nicht mehr den Windschatten halten, dieser zwei.
Ja. Sehr stark.
Ja, schon krass. Ja, da kann man ja auch gespannt sein auf nächstes Jahr. Dann, ja, ich habe noch zwei WM-Vorbereitungsstandorte auf der Welt mit aufgeschrieben, die wir kurz hier berichten. In Kanada und in Italien wurden Rennen gefahren. In Italien habe ich mich erstmal gefreut über unseren Besenwagen-Freund Ben Zwiehoff, der mal wieder gezeigt hat, dass er auch auf großem, hohem Niveau in die Top 5 auf jeden Fall fahren kann. Ist jetzt nicht der Sprinter vor dem Herrn, aber ich glaube, er hat sich schon selber gefreut, dass er da auch der Saison mal wieder so ein bisschen was aufsetzen konnte. Können wir vielleicht gleich nochmal dazu kommen, nämlich Andi hat es eben schon gesagt, einer der Quereinsteiger, der es auch geschafft hat, sich zu beweisen auf der letzten Jahre. Und wer in Italien auf jeden Fall noch ein Stück stärker war Marc Hirschi, der jetzt, also kann man sich mal so die Ergebnisse angucken, ist wirklich unglaublich.
Der ist fast so gut wie Rutger Wouters.
Fast so gut wie Rutger Wouters, so sieht es nämlich aus. Und ist da jetzt auch irgendwie, weiß ich nicht, Vierter der Weltrangliste, glaube ich, im Moment nach Punkten. Läuft so ein bisschen ein Parallelprogramm zu Tadej Pogacar, der natürlich auch nochmal die größeren Rennen gewinnt, aber Marc Hirschi hat sich, glaube ich, ganz gut in Form gefahren auf sein Heimspiel, Weltmeisterschaft Zürich.
Naja gut, bei den Olympischen Spielen hat er einen schlechten Tag gehabt, also nur 16. geworden. Habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht verfolgt, wie es da ist, aber sonst hat er jetzt
die letzten fünf Rennen hat er gewonnen.
Fünf Rennen in Folge, dann halt wie gesagt das olympische Rennen und davor ist er noch bei der Czech Tour sehr erfolgreich gewesen. Also da gewinnt er eine Etappe und die Gesamtwertung. Ich würde sagen, die letzten zwei Jahre schon, ne, laufen wieder ganz gut für Marc Hirschi. Ich glaube, das war sogar das Corona-Jahr, in der er eigentlich seine erfolgreichste Saison bisher hatte.
Aploe hat er auch noch gewonnen, ne?
Aber hatte danach, glaube ich, eine Knie-OP, die er auch durchgemacht hat, also ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen. Und aber seit letztem Jahr läuft es dann eigentlich dann doch nochmal besser. Wie gesagt, jetzt eigentlich auch ein Seriensieger in der World Tour. Und sagt auch von sich, ne, das große Ziel ist natürlich die Heim-WM auf einem Kurs, dem ihm liegen sollte. Und ich glaube, Marc Hirschi wird schon nochmal ein paar WM-Kurse bekommen, wo er gute Chancen hat, aber vielleicht nicht mehr in der Schweiz. Und das ist natürlich ein Riesen-Highlight, ne, für so einen Fahrer. Und
Könnte mir auch vorstellen, dass die Schweizer es schaffen, da geschlossen für ihn zu fahren, oder?
Ja, also davon aus, ne?
Die haben auch ein mega starkes Team, ne?
Ja. Da hat er auch ein paar stabile Helfer, ja, wollte ich gerade sagen.
Ja. Also ich bin ein Riesenfan von Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. Also für mich so, gibt's eigentlich nur drei Rennen im Jahr, auf die ich mich so richtig, richtig freue. Ne? Das ist Flandern-Rundfahrt, Paris-Roubaix und die Weltmeisterschaft. So, das sind, also da fieber ich eigentlich am meisten mit. Und die letzten 20 Kilometer bei San Remo noch. ich finde das mega, mega spannend immer. Auch diese anderen Teamkonstellationen, die man hat, ne? So Rundkurse, jetzt auch die Rennen in Kanada, finde ich eigentlich ganz cool. Wobei da irgendwie nicht so ich weiß nicht, ob so die festen Kameras da so ein bisschen, ob ich die so ein bisschen anstrengend finde manchmal, um die Rennen zu verfolgen, aber
es hat so ein ganz spezielles Feeling auf jeden Fall, diese Rennen. Ich, ja. Da die so Primetime kommen, gucke ich die eigentlich auch jedes Jahr. Mhm. Auch dieses Jahr wieder. Dazu kommt noch, dass Fun Fact, Wilma mal ein Jahr lang in Quebec gewohnt hat und die das dann auch immer gucken will, weil die dann mir dann immer erzählt, wo sie da immer überall war und wo was das ist und so weiter. Aber ja, es ist auf jeden Fall irgendwie eine spezielle Atmosphäre da drüben. Es sieht so ein bisschen so, es ist klinisch, ne, fast. Aber ja, gut, es aber, ist auch viel los.
Ja, mhm. Quebec ist aber auch eine, also ja, quasi eine Stadt gebaut, wie sich Franzosen eine europäische Stadt vorstellen. Also,
ist Kanadier. Das,
nee, aber es ist ja der französischsprachige ja. Bereich. Und es ist schon sehr, möchte gerne europäische Stadt drüben. Ich war ja auch schon ein paar Mal da für das Rennen. Ich fand es auch mal mega geile Rennen. So, ja. Das ist, du weißt, das ist wie San Remo sind die eigentlich so ein bisschen. Du weißt genau, was passiert, aber so richtig, weißt du auch nicht. Und da einmal kurz ein Shoutout an Lotto Destiny. Die haben so ein Grand Prix Quebec. Dachte man ja kurz, die nehmen jetzt hier mal Tadej Pogacar richtig Maß, als sie in der Vierergruppe zu dritt waren mit Pogacar.
Also letzte Runde attackiert Pogacar bergauf Richtung Ziel und ist dann weg mit 3 von Lotto Destiny. Wer hätte das vor 2 Jahren erwartet, so ungefähr,
genau,
dass
aber,
diese Konstellation mal auftritt?
Aber
der hat dann die 3 leider viel. Auch gekillt.
Das, wie heißt der Sprinter von denen?
Arnaud Delis.
Der ist ja dann nochmal mitgegangen bei Poggi. Und Alter, also Chapeau, dass er es geschafft hat. Also es spricht für ihn. Aber es hat mir auf jeden Fall auch das Rennen gekostet, weil der hat ja schon schwarz gesehen, bevor der Sprint überhaupt angefangen hatte.
Die Gruppe wird dann wieder eingeholt vom Feld, leider auf dem letzten Kilometer. Und ja, es kommt dann halt zum Sprint von mehreren Leuten, nicht nur dieser Gruppe. Der Lief schafft es sogar noch irgendwie Siebter zu werden, aber hat dann leider mit dem Ausgang des Rennens wirklich gar nichts mehr zu tun. Ja. Michael Matthews gewinnt. Hat er auch schon zum dritten Mal gewonnen, dieses Rennen. Ja. Also es scheint ihm jetzt auch nicht so schlecht zu liegen. Mhm. Beweist auch mal wieder, dass er da zu den Besten gehört. Und auch klar, für Weltmeisterschaft auch irgendwie immer ein Kandidat, ne? Also eigentlich denkt man, er wird immer halt Dritter oder Vierter dann vielleicht Zweiter, aber an einem sehr guten Tag und ja, kann auch der so einen Sprint mal abliefern.
Ja.
Ja, und in Montreal, da zieht dann die Tadej Pogacar-Attacke, da ist auch UAE viel, viel geschlossener, schon viel länger von vorne gefahren. Da haben es dann nochmal irgendwie Mathieu Jürgensen auch in Quebec schon nochmal solo probiert, hat aber nicht funktioniert und Pogacar ist dann wirklich weg. Peo Bilbao wird Zweiter, auch noch solo und den Sprint gewinnt Julien Alaphilippe.
Ja. Ja, kommen jetzt zur WM schon wieder einige Namen so ja, die eigentlich dann bei solchen Rennen halt auch gut sein können, ne? Die jetzt zumindest eine ansteigende Form zeigen, also zum Beispiel Alaphilippe. Und man muss ja sagen, das WM-Rennen ist, glaube ich, über 270 Kilometer. Also das beschränkt den Kreis der Fahrer, die da am Ende noch überlebensfähig sind, ja sowieso schon. Und ja, ich glaube, es wird ein sehr spannendes Rennen werden. Also man hat so natürlich vielleicht den großen Favoriten mit Pogacar, aber dahinter halt schon eine ganze Menge. Und da wird, glaube ich, auf das slowenische Team einiges an Arbeit zukommen. Und ich bin mal gespannt, wie da so diese Co-Leader-Geschichte zwischen Primoz Roglic und Tadej Pogacar dann funktionieren wird.
Und so jemand, den man gar nicht einschätzen kann, finde ich, ist Mathieu van der Poel.
Ja.
Also wie weit der einen Impact aufs Radrennen haben kann. Also der ist ja, du hast bei der Olympia schon gesehen, da kann ja auch so ein Fahrer sein, der so ein Rennen lahmlegt, ne, wo alle warten. Und bin ja auch gespannt, wie die anderen Nationen auf ihn reagieren. Also ob sie denken, dass er in der Lage ist, dazu was zu machen und dann quasi, wie ihm gerade schon erwähnt, warten. Oder ob man ihn quasi gar nicht ins Spiel kommen lassen möchte. Da bin ich, aber da können wir nächste Woche nochmal drüber reden, weil ich glaube, WM-Rennen dieses Jahr, weil es so breit ist an Fahrern, ist es schon auch nochmal geiler als letztes Jahr. Aber letztes Jahr war ja so klar, es geht so ein bisschen Richtung Mathieu van der Poel, Pedersen, Van Aert. Aber jetzt ist es ja so, kann zu schwer sein, kann aber auch genau noch möglich sein.
Ja, also ich denke mal, für einen normalen Klassikerfahrer wird es hinten raus schon sehr schwer. Aber zum Beispiel hat ja jetzt Mathieu van der Poel nochmal gezielt Gewicht verloren für die WM und der ist jetzt gerade so leicht, wie er eigentlich nie ist. Und ich bin, also da kann ich mir gar nicht, also das ist für mich jetzt auch so ein bisschen eine Wundertüte, was da, was das bedeuten kann. Ne? Hat er da jetzt vielleicht ein bisschen Substanz verloren für so ein langes Rennen oder hat er das wirklich genau so hinbekommen, dass er halt so leicht wie möglich ist, ohne irgendwie einen negativen Effekt davon zu spüren? Ich meine, ich habe mal geguckt, so ein offizielles Gewicht gibt's ja selten. Er wird bei Pro Cycling Stats mit 75 Kilo geführt. Sagen wir mal, er kommt da wirklich jetzt so auf 73 Kilo vielleicht. Und das wäre ja schon ein Gewicht, wo er dann bei so einem Rennen eigentlich doch wieder zum Favoritenkreis gehört, ne? Also, oder gehören kann. Das ist schon krasser Typ so, ne? Also, dass er dann jetzt nochmal das ausprobiert und mal sehen, wenn das erfolgreich funktioniert, vielleicht probiert er dann doch nochmal sowas wie Lüttich dann mit dem gleichen Konzept anzugehen. Ich habe, glaube ich, in der letzten Folge gesagt, der erste Fahrer, der alles gewinnt, ist er nicht, das wird Remco, der ja auch noch irgendwo jetzt gerade in der Vorbereitung steckt und man weiß nicht, wie er jetzt nochmal hinten raus mobilisieren kann. Ja, wie gesagt, ich freue mich schon seit Monaten eigentlich auf das Rennen.
Ja.
Ja, ich überlege auch immer noch zu kommen. Mal sehen. Da jetzt auch noch Ole da ist, Zeitfahren fährt und Straßenrennen fährt, muss ich mich da eigentlich auch mal blicken lassen. Ich gucke mal, wie die Verbindung ist und nehme mir ein Zelt mit. noch drei Themen, aber lass uns, wie wir schon gesagt haben, unser Gast wartet schon ein bisschen quick da durchgehen. Ich habe ein Interview gelesen, mir mit Internetübersetzungen übersetzen lassen von Sergio Higuita, von dem man dieses Jahr nicht mehr so super viel gehört hat, der eigentlich ein super erfolgreiches erstes Jahr bei Bora Hansgrohe damals noch hatte. Und der hat ein Interview auf Spanisch gegeben zu einem Medium aus seiner Heimat und hat da so ein bisschen berichtet, dass es halt nicht mehr so gut jetzt lief für ihn bei Bora Hansgrohe und er dann jetzt den Wechsel zu Astana vornimmt und auch so ein bisschen seine Schwierigkeiten beim Team da erläutert. In der 22er Saison hätte er halt noch sehr viel Freiheiten bekommen und konnte seine Rennplanung selbst vornehmen oder ein bisschen mehr selbst vornehmen und auch in seiner Trainingsgestaltung war er da so ein bisschen freier und hat dann irgendwie ab der 23er Saison, nachdem er dann auch so performt hat, irgendwie mehr Druck bekommen vom Team, seiner Aussage nach, und hätte öfters Ruhezeiten nicht wahrnehmen können, die er selbst so gefühlt sich hätte nehmen müssen und hat dann gesagt, dass er in so einen Status der Stagnation gerutscht ist und dass dann auch die Trainingsumfänge noch gesteigert wurden vom Team, beziehungsweise vom Coach des Teams und so eine Allergie, die er schon sehr, sehr lange hat, die aber nur ausbricht, wenn sein Immunsystem runterfährt, wieder ausgebrochen sei und dann eigentlich 24 schon bei ihm gar nichts mehr ging. Er dann aber in 24 einen neuen Trainer vom Team zugeteilt bekommen hat und dann meinte er auch noch so, wenn das früher passiert wäre, wäre die Saison 24 vielleicht auch noch mal gut gelaufen für ihn, aber er erhofft sich jetzt mehr Freiheiten bei Astana und ich glaube, das war auch gar nicht so sein Incentive bei diesem Interview, jetzt irgendwie kein so super gutes Bild da auf sein Team Bora Hansgrohe gegeben. Er meinte einfach, es hat für ihn nicht gepasst. Er will gar nicht das jetzt schlecht reden, aber so das Konzept, das sei sehr statisch und er sei einfach kein Fahrer, der da dann mehr reingepasst hätte ab 2023. Aber ich fand es interessant zu lesen, weil von ihm man einfach leider ja auch in Deutschland nicht viel mitbekommen hat, obwohl er da bei Bora jetzt fuhr für längere Zeit.
Ja, was man nie vergessen darf, ist auch, dass natürlich du gewisse Trainingsmethodiken anwenden kannst und so viel Volumen hier vor, aber es sind natürlich viele Sportler brauchen schon eine individuellere Betreuung. Ne? Und auch gerade dieses Thema Ruhewerten, das bei Matteo Jorgensen ja auch schon, der meinte, er macht weniger, aber gezielter. Und vielleicht ist Higuita auch jemand, der halt einfach, ich kenne es von mir selber, so eine Stressreduzierung einfach auch braucht. Also so sowas wie Ruhetage halt wirklich benötigt und andere Ruhephasen als vielleicht, sagen wir mal jetzt, die Studie vorgibt. Weißt du, ich meine? Also, ja, vielleicht ist es da manchmal auch dann so Sprachbarrieren, kulturelle Barrieren, die es dann schwierig machen, das so richtig zu kommunizieren, damit auch das Gegenüber das wirklich auch richtig wahrnimmt und versteht. Ich will auch gar nicht sagen, dass es irgendwie, ich glaube, das, ja, das ist vielleicht auch Misskommunikation, weil ich kann mir vorstellen, dass bei Astana sowas vielleicht auch einfacher funktioniert. Auch sprachlich allein schon eventuell.
Ja, er hat jetzt schon zwei vollgepackte Saisons gehabt in den Jahren 22 und 23, ne? Da kommt er schon knapp so auf die 70 Renntage, was für heutige Verhältnisse ja auch schon eine gute Saison ist. Ja, Anfang 22 lief es ja auch noch richtig gut. Das ist dann auch seine beste Saison, die er jemals hatte. Ja, also woran es dann letztendlich liegt, ne, ist natürlich immer ein bisschen komplexer, glaube ich. Weiß man auch nicht, ob der Fahrer das selber dann so auch richtig einschätzt, weil man hat natürlich immer eine Idee, woran es liegen könnte. Aber ich glaube, das ist ein komplexes Thema und ja, vielleicht, ich habe das jetzt auch nicht so richtig verfolgt, muss ich sagen, seinen Werdegang. Aber so generell Fahrer aus Südamerika, Kolumbien lieben es natürlich auch, Teile ihrer Vorbereitung zu Hause zu machen. Ich meine, da gibt es natürlich auch super Möglichkeiten, ja. Also Höhentraining in Kolumbien wurde ja jetzt auch schon mal öfter von europäischen Fahrern genutzt. Da weiß ich zum Beispiel auch nicht, wie Bora mit sowas umgeht. Ja? Also ich kann da schon nachvollziehen, dass man als Team seinen Fahrer dann auch für den größten Teil des Jahres in Europa haben will, aber man muss natürlich da auch immer sehen, okay, es ist halt nicht nur ums Fahrradfahren, sondern man muss sich auch so wohlfühlen. Da gibt es ja, wie gesagt, viele Faktoren, die sowas beeinflussen können. Und man darf aber auch nicht vergessen, dass in den letzten zwei Jahren viele Fahrer auf dem Terrain, in dem Higita eigentlich sehr, sehr gut unterwegs ist, auch neu dazugekommen sind. Ne? Also die Konkurrenz ist halt natürlich auch gewachsen. Ja, aber wie eigentlich sonst zu wenig Infos jetzt über den Fahrer.
Ja, definitiv.
Denke ich, kann man bei Bora das letztendlich auch verkraften. Also
ja, ist jetzt einfach auch irgendwie eine Meldung zum Wechselkarussell, kommen wir gleich nochmal zu. Wollte ich einfach mal hier erzählt haben. Ich habe noch das Thema gestern gegen die Fahrer des Teams haben gestern eine E-Mail erhalten. Team Felbermayr Feld, etabliertes, großes KT-Team. Wir hatten letztes Jahr Miguel Heidemann hier im Podcast und es gab die Info, dass zum Juli entschieden wird, ob das Team PKT geht. Wenn die erste Saisonhälfte gut läuft, würde das Team der Sponsor überlegen, auch auf PKT aufzustocken. Die erste Saisonhälfte ist echt nicht schlecht verlaufen. Also man hat ein paar Rennen gewonnen und der Ausgang dieses Gesprächs im Juli war wirklich unklar. Jetzt hat man aber gestern da das ganze Team von der Teamleitung, vom Sponsor eine E-Mail bekommen, dass das Team sich auflöst. Habe ich jetzt irgendwie dieses Jahr schon öfters gehabt, diesen Fall, dass ein Team davon spricht, PKT zu gehen und am Ende ist es aufgelöst. Ist schon krass so im KT-Zirkus, also auch das jetzt international ist bei Männer, Frauen, ich denke mal, das ist jetzt schon ein bisschen länger zu prophezeien, dass der Radsport sich so ein bisschen weg von diesem Konzept entwickelt im Moment, aber das ist schon heftig und es sitzen auch einige gute Fahrer auf der Straße. Also ich weiß, dass es bestimmte Fahrer von dem Team gibt, die in den Gravel-Zirkus wechseln werden. Das ist jetzt auch nicht so, also Sebastian Schönberger, das ist jetzt nicht so
kein Staatsgeheimnis.
Genau. Aber Miguel Heidemann zum Beispiel ist so ein, also die Folge bitte nochmal hören vielleicht, ist so ein bisschen sein Schicksal, es ist wirklich unglaublich. Die Teams, in denen er sich befindet, lösen sich auf. Also er war damals Leidtragender von dem B&B-Hotel-Desaster zum Beispiel und es ist dieses Jahr wieder das Gleiche. Ich war mir eigentlich sicher und hatte schon gehört, dass er wohl ein anderes Team gefunden hätte, aber es ist nicht der Fall. Er ist mal wieder auf dem Trockenen. Ja, schade. Und in dem Kontext können wir vielleicht noch eine Info droppen. In Deutschland gibt es nämlich auch ein paar Verwerfungen im KT-Bereich. Es ist jetzt keine Auflösung, aber zwei Teams gehen zusammen, wo man ja dann auch weiß, dass die Hälfte jeweils der Fahrer, beziehungsweise das kann man nochmal anders aufrechnen vielleicht, aber keinen Platz mehr bekommen. Aber Radnet und Sauerland werden ein Team.
Also das einzige Interessante ist daran für mich, dass das Team Radnet, wie viele Fusionen gab es jetzt von diesem Radnet, ich weiß nicht, wie es früher mal hieß, aber es waren, glaube ich, jetzt zwei oder drei Fusionen dann.
Stimmt, die haben immer so andere Teams aufgefressen. Kann man davor, schon fast sagen, ne? Die sind jetzt alle weg. Ja.
Weil hiervor gab es ja auch irgendwas, oder? Wo fusioniert wurde. Irgendwann ja auch mal Heizomat. Keine Ahnung. Also
man hat einfach vorher den Sponsor von, der vorher bei Lotto Kernhaus war, ist zu Radnet gegangen, glaube ich. Das ist das, was passiert ist.
Nee, mit Heizomat gab es ja vorher auch schon. Ah, also okay. Es gab da schon mal eine Fusion.
Der wollte zu Lotto gehen. Genau, ja, aber ja, ist.
Das wird auch spannend, ganz ehrlich. Die zwei Teams zusammen, schauen wir mal, wie das so läuft.
Ja, es gibt aber, also man kann schon sagen, es gibt schon so ein Sterben im KT-Bereich jetzt seit Jahren. Das ist natürlich auch keine Fläche, die jetzt besonders interessant ist für Sponsoren. Also es geht da zumindest in Deutschland sehr oft eigentlich um Mäzene, die da ein bisschen Geld in den Sport geben, halt so viel, dass es für sie noch vertretbar ist, aber nicht so viel, dass es den Sport irgendwie weiterbringen würde. Also die Budgets der Teams sind auch eigentlich immer zu klein, zumindest mal in Deutschland. Aber man beobachtet das auch eigentlich im Ausland. Die Devo-Programme der großen Profiteams, die haben vielleicht ein bisschen dazu beigetragen, weil natürlich das die Talente in diese Teams reingezogen werden und es den regulären KT-Teams, die auch ja hauptsächlich im Nachwuchsbereich tätig sind, das natürlich wehgetan hat. Ja? Also man war dann auch nicht mehr so konkurrenzfähig international und es gibt da letztendlich nicht mehr so viele Optionen für den Nachwuchs. Wenn man die Plätze mal hochrechnet, sind es auch deutlich weniger als letztendlich dann im Männer-Profi-Bereich. Also
auch viele Teams schrumpfen auch. Also so ein KT-Team darf ja theoretisch 16 Fahrer beinhalten.
Ja, 15,
viele Teams
15,
gehen.
Wenn du darfst 15 Straßenfahrer und einen Spezialisten. Also du könntest dann Mountainbiken oder Bahnfahrer oder einen Crossfahrer zusätzlich haben.
Und viele Teams haben jetzt schon auf 10 Fahrer downgesized für nächstes Jahr und fahren keine zweigleisigen Programme mehr, sondern nur noch eingleisige Programme, was natürlich mit Teambudget entgegenkommt.
Teambudget, aber man muss auch sagen, es sind auch viele Rennen weggefallen, dass so ein vollwertiges zweites Programm sich eigentlich kaum lohnt. Und natürlich, ja, würden es die meisten Teams auch finanziell gar nicht stemmen können. Also alleine logistisch zwei Rennprogramme zu betreuen. Ja, es ist eine Baustelle, würde ich sagen, das ganze Thema. Ich würde mir für Deutschland wünschen, dass vielleicht die Reparaturen weiter unten anfangen. Also, dass jetzt in dem KT-Bereich Teams fusionieren, halte ich für gar nicht so schlecht, weil man muss sagen, das Niveau in Deutschland in den letzten Jahren auch nur teilweise ausgereicht hat, ne, um international zumindest mitfahren zu können. Man hat sich da, glaube ich, ein bisschen lange auf die Bundesliga konzentriert, von allen Seiten. Aber ja, eigentlich müsste man schon weiter unten wieder anfangen und versuchen, die Vereine vielleicht zu stärken oder in der U19 anfangen zu arbeiten, weil man schon das sieht, dass eigentlich die deutschen U19-Fahrer noch ganz gut funktionieren, aber es dann irgendwo ein Verbesserungspotenzial gibt, um die Leute schon besser in die U23, an die U23 ranzuführen, würde ich sagen.
Ja, da eher mal ein Appell an die großen Sponsoren, die jetzt auch aus Deutschland heraus in die großen Teams reingehen, weil sie natürlich Reichweite wollen. in so ein Programm zu investieren. Andi sagt es ja, vielleicht auch schon sogar U19 oder eben U23. Also in dem Bereich sind wir in Deutschland da einfach jetzt super schlecht aufgestellt. Oder eben an die Teams und Teamchefs da sich einfach mal auch Personen an die Hand zu nehmen, die sich drum kümmern, eine Reichweite aufzubauen und einen Gegenwert für Sponsoren herzustellen. So das Konzept, wie es halt jetzt jahrzehntelang funktioniert hat, irgendwo ja auch mehr schlecht als recht. Am Ende sagen wir es ja hier oft, wer Besenwagen regelmäßig hört, hat schon öfter schon mal das Team La Monta gehört, was irgendwie das einzige Team in Deutschland zu sein scheint, was mal so mit einem stabilen Budget zu funktionieren schien. Und da auch international irgendwo erfolgreich im Einsatz war, war noch eine andere Zeit des Radsports, kann man jetzt irgendwie natürlich auch nicht so richtig als Beispiel nehmen, es gibt halt heutzutage irgendwie andere Dinge, die man einem Sponsoren bieten muss, dass Geld irgendwo eine Art von Rechtfertigung bekommt, und da ist halt kein deutsches Team ansatzweise, irgendwie sehe ich da einen Plan oder ein Vorhaben in die Richtung mal irgendwie was zu machen oder zu arbeiten. Und es ist halt leider Gottes dann die Grundlage dafür, dass du gute Arbeit machen kannst auf der sportlichen Seite.
Ja, schwierig, schwierig. 2008 war die letzte Saison von dem Team La Monta. Team 3C, genau, Team 3C-Gruppe hieß es dann, ne?
Ja. Genau, und da bin ich auch gefahren. Ja,
es gab zu der Zeit noch ein paar andere KT-Teams, die ein ganz ordentliches Budget hatten. Sparkasse gab es noch, ne?
Ja, muss ich auch sagen, ist die wirtschaftliche Lage damals auch eine andere. Wir hatten in Deutschland auch viel mehr Radrennen. Also wir sind auch viel mehr innerhalb von Deutschland gefahren, gab es eine Regio-Tour und all solche Dinge, aber...
Ja, klar, ne? Also da hast du auch zig Fernsehminuten bekommen, ja? So ein deutsches KT-Team fährt vielleicht 2 Rennen im Jahr, wenn es hochkommt, wo es mal im Fernsehen zu sehen sein könnte.
Also. Und für uns war auch gar nicht die Frage, ins Ausland zu gehen, weil wir halt ein gutes deutsches Team hatten und du natürlich, ne, ich meine, Lotto Kernos war ja irgendwann auch mal an diesem Punkt, vielleicht... Da gibt es ja eventuell auch News nächstes Jahr, auch an einem Punkt, wo es nochmal in eine andere Richtung geht. Und ich würde auch sagen, deutsche Conti-Teams sind noch nicht auf dem, also geht schon eher runter, aber ich glaube, es besteht noch ein bisschen Hoffnung, wenn man 1, 2 Dinge richtig macht. Aber die muss man halt auch richtig machen. Und da hoffe ich mir jetzt auch, dass nächstes Jahr das zumindest bei einem Team in eine sehr gute Richtung mal sich entwickelt. Perspektivisch gesehen. Aber müssen wir auch mal abwarten, ob das der Fall ist.
Man hofft dann auch immer irgendwie so auf den großen Sponsor, dass man PKT gehen kann, aber hat sich meiner Meinung nach, ist dann da auch der Step einfach viel zu groß von dem Status, auf dem man da im Moment ist. Also keine Ahnung, ne? Ich bin auch nicht der große Experte, aber...
Die haben, keine Ahnung, was haben die am Budget? Wenn es hochkommt, 300.000 zum Teil? Ja, also ich weiß nicht, Andi schmunzelt gerade ein bisschen, wahrscheinlich ist das so die Richtung. und
auf jeden Fall braucht man mehr als das Zehnfache.
Ja, oder du brauchst zumindest mal 2 Mille, um das überhaupt irgendwo, ja nein, aber überhaupt, also, um überhaupt darüber nachzudenken. Also weißt du, um Leute, also um das Ganze überhaupt aufzubauen.
Um die alleine jetzt erstmal so die Bankgarantie abzusichern, die du bei der UCI brauchst, aber lass uns zum Gast gehen, wir haben uns schon wieder viel zu sehr hier verplappert. Wechselkarussell wird in die nächste Folge geschoben, auch wenn wir da ein prominenten Kandidaten dabei haben. Nächste Woche mehr dazu.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von...
Du Andi, ich habe mal nachgerechnet. Wir nehmen jetzt schon fast 4 Jahre täglich AG1. Kannst du dir das vorstellen?
4 Jahre täglich AG1 und 4 Jahre jede Woche Podcast abgeliefert. Also nichts leichter als das, würde ich sagen.
Naja, das mit dem Podcast, das grenzt schon fast an Wunder. Aber nicht so die Routine mit AG1, die ist nämlich wirklich super easy. AG1 liefert ein Nährstofffundament in nur einem Löffel am Tag, das viele wichtige Bereiche des Körpers in einem unterstützt.
Ich war am Anfang direkt schon neugierig, als die Anfrage von AG1 kam, muss ich sagen. Wir konnten es ja damals auch erstmal testen und abgesehen davon, dass es wirklich leicht fällt, das jeden Morgen am Start zu haben, hat man in einem Produkt viele andere ersetzt. Also mir hilft AG1, wie schon oft erwähnt, um mehr Energie und Fokus über den Tag zu haben. Es unterstützt mein Immunsystem und das hat mich von Anfang an überzeugt, ist der Qualitätsstandard. Ja, AG1 steht dazu unter anderem noch auf der Kölner Liste. Das heißt, es wird unabhängig auf verbotene Substanzen im Rahmen der Anti-Doping-Richtlinien getestet und es wird auch ständig weiterentwickelt, immer unter der Prämisse, den Qualitätsanspruch einzuhalten.
Dass AG1 umfassend viele Körperfunktionen unterstützt, ist mein persönliches Lieblingsfeature. Es gibt mir einfach das Gefühl, mir jeden Morgen etwas Gutes zu tun und ich brauche mir keine weiteren Gedanken zu machen, ob ich ausreichend mit Nährstoffen versorgt bin. Es unterstützt insbesondere auch die Verdauung und gerade für jemanden wie mich, der da doch auch manchmal sehr empfindlich ist, ist es sehr entspannt, alles mit nur einem Produkt abzudecken.
Ja, stimmt. Der ganzheitliche Ansatz von AG1 ist echt nice. Wie genau die einzelnen Körperfunktionen unterstützt werden und weitere Details zu den gesundheitlichen Vorteilen findest du, wenn du auf den Link in den Shownotes klickst oder direkt auf drinkag1.com/besenwagen gehst.
Da findest du dann auch direkt unser Angebot. Es gibt für dich als Besenwagenhörerin oder Hörer zu einem Abo zusätzlich 10 praktische Travel Packs und das Starterpaket mit der Aufbewahrungsdose und einem Shaker gibt es gratis mit dazu. Im Abo wird dir AG1 dann monatlich kostenlos nach Hause zugesendet. Und das Abo kannst du jederzeit pausieren oder kündigen. Check's doch mal aus. Alles nochmal auf drinkag1.com/besenwagen. Und weil es so schön heißt, probieren geht über studieren. AG1 bietet auch noch eine 30 Tage Geld-Zurück-Garantie an.
So, wie angekündigt, ganz exotische Destination heute vom Besenwagen. Deswegen nehmen wir auch morgens auf. Bei unserem Gast ist es nicht morgens. Kann er gleich nochmal auf die Uhr gucken. Wir hatten in, ich weiß, es ist schon wirklich ein paar Folgen her, 10, 15 Folgen, haben wir mal so ein bisschen über die Tour auf, ich glaube, Qinghai Lake, du kannst gleich mal sagen, ob das anders ausgesprochen wird, gesprochen, die jedes Jahr wieder irgendwie so ein Mini-Highlight, für manche auch ein Lowlight im World Tour-Kalender ist. Und auf unfassbarer Höhe ausgetragen wird, vielleicht auch nicht im World Tour-Kalender. Ich glaube, ein paar Teams sind am Start. Und so kamen wir so auf mehrere Hörerfragen auch zu Rennen im asiatischen Raum. Und ich wusste ja eigentlich, es gibt einen ganz speziellen Spezialisten dafür, sich irgendwann entschlossen hat, auch nach Asien zu ziehen. Ich glaube, in Thailand bist du jetzt zu Hause. Ich begrüße heute Lukas Carstensen. Hallo.
Ja, hallo. Freut mich, hier im Besenwagen zu sein. Und hier ist jetzt 4:30, 5 Stunden Zeitunterschied. Jetzt fängt es gerade an zu regnen. Ich hoffe, es ist nicht zu laut.
Lukas ist 30 Jahre alt. Ich glaube, Hamburger grundsätzlich mal gewesen. Und eigentlich auch schon irgendwie so ein schillernder Teil der deutschen KT-Szene. Und in Vergangenheit öfters mal so zumindest gerüchteweise munkelhaft irgendwie zumindest auf dem Sprung zum Profivertrag gewesen, weil öfters Sprintertyp und schon gute Resultate gefahren und jetzt mit 30 Jahren glaube ich dann doch irgendwie wahrscheinlich nicht mehr das Auge auf die Profikarriere, aber es wird eine spannende Geschichte. Ich habe wenig Vorwissen. Aber ich bin gespannt, wie du in Thailand gelandet bist und wie dort so vor allem die Rennszene so ist. Ich glaube, das wird heute hauptsächlich Teil dieser Folge werden. Auch wenn ich schon gehört habe, dass es dich vielleicht wieder zurück nach Deutschland zieht, teamwise. Er lacht schon.
Ja, da gab es Gerüchte gestern.
Jungs, was wisst ihr von Lukas?
Boah, auf jeden Fall eine Folge, auf die ich mich schon länger freue. Deinen Namen haben wir schon seit Ewigkeiten auf der Gästeliste. Weil es ja jetzt eine ganz außergewöhnliche Radkarriere ist, sag ich mal, ne, die man jetzt nicht oft hört. Es gab zwar schon immer so ein paar Fahrer, die den Sport dann hauptsächlich zum Reisen benutzt haben, würde ich mal sagen. Aber bei dir ist es ja auch immer sehr erfolgreich verlaufen. Also das ist ja schon und ich kann mir auch vorstellen, dass du wiederum in der Asia-Tour oder Afrika-Tour auch ein super bekannter Fahrer bist. Ja, also vielleicht haben viele von dir in Deutschland oder Europa noch nichts gehört, aber so in den Regionen, wo du unterwegs bist, glaube ich, kennt deinen Namen jeder. Ja, also kann ich mir vorstellen.
Ja
bei mir ist das gleiche. Bei mir ist auch der gleiche Kontext. Also ich kenne ihn auch aus asiatischen Radrennen. Ich glaube, du bist auch bei Biker immer gefahren, ne? Und bei von daher, ich weiß, ich habe es gestern schon jemandem gesagt, dass wir dich heute als Gast haben, meine ich, eventuell der zweiterfolgreichste deutsche Radprofi nach André Greipel. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob das stimmt. Also
ja, je nachdem, wie man es
zieht. Aber rein UCI-Siege, wie viele hast du da?
Ich glaube 26.
Heißt schon noch ein bisschen Gap, aber schon auch stabil.
Also, aber jetzt können wir gleich mal, Andi kann es bestimmt viel schneller nachgucken als ich, aber wer hat in Deutschland noch 26 UCI-Siege von aktiven Fahrern?
Von aktiven Fahrern würde ich mal John Degenkolb tippen. Also ich kann es nachgucken. Also UCI laut Pro Cycling Stats, Lukas, geben die nur 13. Ich weiß nicht, welche Siege sie nicht dazu zählen. Ich glaube, die zählen erst ab Punkt 1. Ne? Also 2.2 fällt da nicht mit rein. Aber ja gut.
Das ich
kümmere mich mal um die Statistik. Ihr könnt ja mal...
Aber ganz kurz, das finde ich aber auch weird, weil ja auch bei 2-2ern oder 1-2ern ja auch zum Teil Pro-Teams am Start sind. Wenn man in Frankreich zum Beispiel fährt, da fährst du auch ganz oft einfach gegen Leute, die auch die Tour fahren jetzt zum Beispiel. Dass das dann nicht mit reinzählt, finde ich auch verwunderlich auf jeden Fall. Aber egal.
Du musst jetzt mal so ein bisschen Kontext geben zu deiner Karriere. Sag mal, wo es losging.
Ja, also es ging los, wie bei vielen deutschen Radsportlern im Nachwuchsbereich. Ich habe mit 13 angefangen und dann halt U17, U19 war jetzt nicht so erfolgreich. Ich hatte, glaube ich, auch einen relativ schweren Jahrgang, beziehungsweise wenn man jetzt so anguckt, wer in der Welt vorne fährt, war es vermutlich der schwerste.
Gegen wen bist du so gefahren?
Ja, gegen Ackermann, Schachmann, Bauhaus, ich glaube, es sind 10 Weltfahrer ungefähr in meinem Jahrgang, 94. Von daher werden dann noch andere, da Herklotz zum Beispiel hat alles gewonnen, der hat auch nochmal früh aufgehört. Von daher war es bei mir dann so, dass ich im U23-Bereich erstmal gar kein KT-Team hatte. Ich habe dann erstmal studiert, war auch gar nicht so auf den Radsport fokussiert. War 2 Jahre im Verein. Ich war da 2014, in meinem zweiten Jahr war ich Stagiaire bei Bike Aid für 2 Monate. Habe da so ein bisschen das Interesse am Reisen und Radrennen bekommen. Und dann war ich bei Cat Stevens und dann war mein Studium beendet und ich wollte eigentlich anfangen zu arbeiten. Habe dann 3 Monate Praktikum gemacht, gefiel mir aber nicht so. Ich war da beim Wirtschaftsprüfer und diese Arbeitskultur gefiel mir nicht so. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt fahre ich mal ein Jahr bei Embrace World. Ich habe dann nebenbei als Fahrradkurier gearbeitet, habe eigentlich gar nicht trainiert, bin nur tagsüber halt, habe Sachen geliefert, jeden Tag so 100 Kilometer, aber kein spezifisches Training und habe dann direkt mal, ich glaube, 18 Rennen gewonnen oder so in dem Jahr. Und danach habe ich mir dann gedacht, naja, kannst du vielleicht nochmal probieren, in eine höhere Klasse zu kommen. Ja, dann bin ich bei Bikegate gelandet im Jahr darauf, 2018, und ja, das bereue ich ein bisschen, da hatte ich viele knappe Ergebnisse, da war ich 24, sprich, heute wird man sagen, schon sehr alt für einen World-Tour-Vertrag. Damals war es auch schon alt, aber nicht, war es schon noch möglich. Hatte ich ein bisschen Pech zum Teil, also in dem Jahr habe ich einige Rennen gewonnen auch, aber halt, ja, es fehlten so noch 2-3 weitere richtige Top-Ergebnisse.
Du hast es auf jeden Fall auch lange und ausführlich probiert, du hast in dem Jahr 10.300 Rennkilometer.
Ja, ich hab im Oktober dann noch eine Etappe der Tour of Hainan gewonnen, was damals HC war. Aber im Oktober ist halt ein extrem schlechter Zeitpunkt. Ja. Da sind alle Teams voll.
Ja.
Ja, von daher hat es dann nicht geklappt. Und die Jahre danach lief es dann nicht so gut zum Teil. Und ich hatte so ein bisschen inzwischen habe ich jetzt keine Illusion mehr, in die Wörter zu kommen. Mit 30 wird das nichts mehr. Und es ist dann so ein bisschen ausgestorben, aber wir sind halt auch mit Bike damals coole Rennen gefahren. Ja, und dann bin ich 2020 das erste Mal in Thailand gelandet, indem wir sind damals die Tour auf Thailand gefahren mit 2 Wochen Quarantäne. Also wir sind aus Deutschland, haben die Einladung bekommen.
Das habe ich auch noch in Erinnerung, ja. Ja, also nochmal so ganz kurz zum Kontext, 2018, das Jahr, wo es wirklich knapp war bei dir und du wirklich auch erfolgreich warst, ist so Gründungsjahr Besenwagen, also wir hatten dich damals auch schon so, du bist immer so ein bisschen mitgeschwommen, ich meine, du kriegst natürlich nichts von uns mit, aber wir verfolgen Radsport und so weiter, aber deswegen waren wir eigentlich immer so ein bisschen bei den Schritten auch dabei, ne? Also dann 2020 diese Quarantäneaktion in Thailand, das kann ich mich auch noch lebhaft dran erinnern, ja.
Ja, ich habe das hab auf und zu mal ein paar Episoden gehört. Ich glaube, ein, zwei Mal ist mein Name schon gefallen. Wir sind da, uns wurde so ein bisschen was anderes erzählt, von wegen, dass wir alle zusammen für 2 Wochen in einem Hotel rumhängen. Im Endeffekt waren es dann Einzelzimmer, jeder alleine mit einer Rolle. Und wir sind dann die Tour of Thailand, also nach dieser Quarantäne sind wir die Tour of Thailand gefahren. Genau, und ich bin dann, in dem Jahr war halt in Deutschland richtig Lockdown und es gab eh keine Rennen mehr danach, das war im Oktober. Und ich bin dann erstmal 6 Monate hier geblieben. Und hab da so ein bisschen, also erst war es gar nicht geplant und dann bin ich immer länger geblieben. Hab dann auch meine jetzige Frau kennengelernt. Mhm. Und ich hatte eigentlich schon auch davor die Idee, mal in einem asiatischen Team zu fahren. Weil das so ein bisschen, wenn man es nicht in die Welt schafft, ist man eigentlich besser aufgehoben in Asien meistens. Auf jeden Fall finanziell. Und man ist halt, man wird nicht so sehr als kleines Team gesehen, als KT-Team. Also je nachdem, in welchem Land man sich oder in welchem, was für ein Team man fährt und aus welchem Land das ist, ist man halt zum Teil im größten Team des Landes, was ein ziemlicher Unterschied ist. Also auch sponsorentechnisch für ein Team ist es deutlich leichter, wenn man das größte Team von Thailand ist, dann ist es leichter als ein deutsches KT-Team, was halt immer mit Bora verglichen wird. Ja. Und ja, der Medienwert ist halt nicht da. Außerdem, und der Medienwert ist hier zum Teil schon da, weil wir halt, also eigentlich sind alle Rennen hier im Fernsehen, je nachdem, in welchem Land man so ist. Aber ja, also aber diese Idee ging erstmal nicht mehr, weil 2021 und 2022 gab es praktisch keine Rennen hier. Also es war ja, die meisten Länder waren noch im Lockdown und China halt ganz lange, wo es jetzt, ich weiß nicht, so 50 Renntage gibt. Und dann aber am Ende 2022 hatte ich dann das Angebot von meinem jetzigen Team aus Thailand. Und seitdem bin ich hier. Wir fahren eigentlich, oder wir fahren nur in Asien Rennen. Und,
ja.
Aber ja, nächstes Jahr geht's woanders hin, das kann ich schon sagen.
aber du hast gerade erwähnt, dass auch vorhin gerade diese finanzielle Sache im Asien besser ist. Ist es dann Gehalt plus auch Preisgeld oder ist es einfach wirklich so basierend auf der Preisgeldsache?
Nee, ist beides. Also
beides.
Es kommt immer ein bisschen drauf an, was man machen will. Also wenn man jetzt in einem chinesischen Team fährt, gibt es noch mehr Geld, aber ist zum Teil weniger attraktiv. Es gibt auch Teams in Europa, wo man durchaus als KT-Fahrer von leben kann. Aber hier gibt es mehr. Also es sind quasi alle, gerade die Einheimischen, eigentlich auch alle Ausländer in Asien sind Vollprofis. Also das ist in Deutschland ein bisschen anders.
Und wie nimmst du so die Radsportkultur da drüben wahr im Vergleich jetzt zu Europa?
Also es ist schon noch stark am Wachsen. Also es ist halt eigentlich überall in Asien ist es ziemlich am Boom. Ist in Europa, glaube ich, auch so, aber ich glaube, gerade für die Radindustrie ist es extrem attraktiv hier, weil es immer mehr Leute gibt, die das machen. Und es ist halt schon, muss man auch sagen, es ist halt ein Oberschichtssport. Das ist in Europa nicht großartig anders. Aber hier hast du schon sehr viele Leute, die dann auch ein Top-Rad fahren wollen und so. Ich glaube auch, dass gerade in China ist es so, dass da immer mehr Radmarken hingehen und versuchen, ihre Räder zu verkaufen. Und das ist halt auch für den Rennsport dann gut, weil sie halt über Sponsoring dann sich in den Teams engagieren.
Genau, das ist eigentlich ein ganz anderes Thema. Aber da auch nochmal nachgefragt, so Hobby-Radsport, also irgendwie gibt's Vereinskultur, was stelle ich mir anders vor, aber ich habe auch gar keine richtige Vorstellung.
Ja, also es ist, ich weiß nicht, ob das vielleicht später noch aufkommt, aber es gibt Vereine, aber es gibt in meinen Augen kaum Nachwuchsarbeit. Also das ist so ein bisschen, die Vereine sind halt, sag ich mal, hauptsächlich Männer über 40 oder über 30. Also das gibt es bei uns auch, die sind meistens gar nicht in Vereinen. Oder gibt es in Deutschland auch, aber die sind hier dann zum Teil im Verein, zum Teil auch nicht. Aber es gibt nicht diese verbreiteten Vereine. Aber es gibt sehr viele Leute, die Rad fahren.
wo hauptsächlich kommt dann halt der Nachwuchs her? Oder ist es einfach Zufall? Oder ist es Heimarbeit, dass du dann irgendwie dein Sohn, Tochter zum Radsport führst?
Ja, also es gibt ein paar, also bei mir hier in der Stadt in Chiang Mai gibt es schon auch Nachwuchsarbeit. Das ist, also da gibt es ein paar ältere Leute, die sich da engagieren und versuchen den Junioren und so zu helfen, aber es ist ein bisschen ähnlich, auch wie in Deutschland zum Teil, dass wenn der Vater fährt, dann fährt auch häufig der Sohn. Und es gibt auch Nachwuchsrennen, aber ich glaube, es ist in Deutschland auch ein Problem, dass es immer mehr Leute gibt, die nicht im Verein sich engagieren, sondern einfach so fahren und dadurch der Nachwuchs ein bisschen auf der Strecke bleibt. Das ist, also zumindest in Thailand. In anderen asiatischen Ländern weiß ich es zum Teil nicht so genau. Also gerade in China, was halt die ja immer mehr Teams haben und Fahrer auch, weiß ich es nicht genau, wie es abläuft, weil es relativ schwierig ist, mit denen zu kommunizieren. Und ich habe da nicht so die Kontakte in den Nachwuchsbereich.
Ja.
Also ich will nicht, dass wir das Gefühl bekommen oder du bekommst, dass wir hier bei, wie heißt es bei RTL 2, diese Auswanderer-Show sind für Radsportler. Aber ich finde schon ziemlich
interessant. Gut bei Deutschland,
jetzt genau, habe ich es. Genau, gut bei Deutschland, Radsport-Edition.
Ja.
Aber ich finde es schon interessant zu sagen oder halt zu sehen, dass du ja halt über diese Teams, in denen du warst, halt immer mehr in Asien gefahren bist und irgendwann drüben geblieben bist. Das kommt relativ selten vor. Kennst du das? So ein paar Holländer sind, glaube ich, auch mittlerweile, ne, auch in Asien sehr häufig vertreten, sieht man zumindest. Aber was war für dich, war es der Grund, dass du deine Frau kennengelernt hast, deine jetzige? Oder warum hast du gesagt, du bleibst drüben? Warum nicht zurück nach Europa?
Also es ist jetzt nicht so, dass ich ganz fest davon überzeugt bin, jetzt hier für immer ausgewandert zu sein. Also tatsächlich will meine Frau eigentlich ganz gerne mal nach Deutschland, also auch da, um da zu leben. Sie war schon ein paar Mal da, aber im Endeffekt wollte ich es gerne mal machen. Also ich fand die Zeit, die ich hier verbracht habe davor, also ich war auch im Winter jeweils 2021 und 2022 in Thailand. Und mir gefällt es hier gut. Von daher habe ich dann mal entschieden, okay, ich bleibe jetzt hier. Also ich bin auch die letzten 2 Jahre jeweils noch für 1-2 Monate nach Deutschland gekommen. Aber ich genieße es eigentlich, hier zu leben auch und nicht nur die Rennen zu fahren. Und tatsächlich ist es auch ein Vorteil, halt nicht immer nach Europa zu fliegen. Also ich kenne einige Fahrer, die fliegen halt dann andauernd hin und her. Und das ist, glaube ich, ja, schon sehr belastend. Also wir haben auch Fahrer im Team, die nicht hier wohnen, die in Europa wohnen, beziehungsweise in Australien. Mhm. Und die Reiserei ist dann halt schon deutlich mehr.
Ja, ach ja, so mal ein bisschen in Thailand abhängen kann ich mir auch gut vorstellen. Ne? Also, aber wie ist es da so zum Radfahren? Das frage ich mich. Also wer jetzt noch nie in Thailand war, also Verkehr ist so ein bisschen chaotisch, würde ich mal sagen.
Ja, also ich wohne in Chiang Mai, das ist im Norden in den Bergen. Also in Bangkok würde ich jetzt nicht Radfahren.
Ja.
Tatsächlich gibt es in Bangkok so eine Art Radweg, 20 Kilometer lang um den Flughafen rum. Also nur für Fahrradfahrer und das wird extrem viel genutzt da. Aber das ist jetzt nichts für Rennfahrer, also da auf eine 20 Kilometer Runde zu fahren,
ja,
jeden Tag, das ist nicht so geil. Aber ja, hier ist es, in der Stadt ist schon ein bisschen chaotisch, aber viele Leute denken, dass es extrem gefährlich ist. Aber ich würde fast sagen, es ist in Deutschland gefährlicher, je nachdem, auf welchen Straßen man so fährt. Aber in Deutschland auf einer Bundesstraße rumzufahren, halte ich für gefährlicher. Also auch hier in der Innenstadt zum Beispiel, ich würde persönlich nicht mit dem Hollandrad hier rumfahren, mit 10 Kilometer pro Stunde. Aber dadurch, dass es so viele Roller gibt, die meistens so 30 bis 40 nur fahren, ist man halt sehr akzeptiert im Straßenverkehr.
Mhm,
und die Autos oder die Autofahrer, die rechnen halt mit Rollern als mit Fahrradfahrern, aber dadurch halte ich es für nicht sonderlich gefährlich. Und die Leute sind halt, oder beziehungsweise allgemein die Autofahrer sind in Europa deutlich aggressiver. Also hier haben halt alle super viel Geduld und niemand ist gestresst. Von daher gibt es eigentlich selten Überholmanöver, wo man denkt, so, das war jetzt ein bisschen, hätte vielleicht mal eine Minute warten müssen, aber ab und zu passiert natürlich schon mal was, aber bisher ist mir persönlich noch nichts passiert. Und es ist halt auch, also landschaftlich und von den Strecken ist es halt hier top. Also sobald man aus der Stadt raus ist, haben wir hier Berge, wir haben ein Flachland. Also kann ich jedem eigentlich empfehlen, hier mal herzukommen. Gerade im Winter ist es auch klimatisch ziemlich gut.
Trainingslager in Thailand.
Ja, es gibt auch, also jedes Jahr kommen eigentlich hier mal ab und zu so ein paar KT-Fahrer her. Ein, zwei Wölte-Fahrer waren auch schon mal da.
Okay.
Also im Dezember haben wir immer so 25 Grad. Jeden Tag, kein Regen. Also Trockenzeit, regnet wirklich nie. Und ja, wenn man es so vergleicht, irgendwo auf Mallorca sind dann halt so mal, hast du halt mal eine Woche lang 10 Grad und Regen. Das ist hier netter.
Sag mal, Dan, was würdest du als deine größten oder deinen größten Erfolg sehen in deiner Karriere? Was war das schönste Rennen, was du gewonnen hast? Oder das, was du, wo du dich am liebsten dran zurückerinnerst?
Ja, die Etappe der Tour Finale 2018.
Okay.
Also das war das einzige, ja, jetzt nennt man es Pro-Series-Rennen, was ich gewonnen habe. Und ja, das war auch, kam auch ein bisschen überraschend für mich. Also ich wusste, dass meine Form gut ist, aber da waren auch einige richtig gute Leute am Start. Ja, also ja, das ist auf jeden Fall das Größte.
So, jetzt eigentlich meine Frage, auf die ich gewartet habe. Mach mal so eine Top 3 asiatische Rennen für dich oder Rundfahrten vielleicht sogar. Weil du bist ja echt schon, keine, also es scheint viel zu geben. Bist du schon alles gefahren? Gibt es noch was du noch fahren willst? Okay, Frage wird größer. Ich lasse dich erstmal loslegen.
Es gibt auf jeden Fall noch viele Rennen, die ich gerne fahren würde. Also ich bin, gerade die letzten 2 Jahre wurde ich vermehrt nach China geschickt. Mhm. Was halt gut ist für einen Sprinter. Aber ich bin zum Beispiel noch nie in Japan gefahren, wo es extrem viele Rennen gibt. Und auch sonst gibt es noch ein paar Rennen in Südostasien, Philippinen zum Beispiel, wo ich noch nie war. Aber von denen, die ich gefahren bin, gut, kommt immer darauf an, wie man sie so bewertet. Aber vom Erlebnis würde ich sagen, Tour of King High Lake ist Nummer 1. Mhm. Also das ist einfach, man ist da ja, in einer Gegend, wo man als Tourist niemals hinkommen würde. Das geht bis auf 4000 Meter hoch. Ist jetzt ja, für mich persönlich nicht ideal. Dieses Jahr war fast jeden Tag bergig. Ich wurde fast jeden Tag abgehängt, aber der Erlebnisfaktor ist schon sehr groß. Ja, ein ähnliches Rennen würde ich dann auch noch da reinbringen. Trans-Himalaya Race, da bin ich jetzt vor 2 Wochen gefahren.
Das ist ja, noch da haben höher. Wir geschrieben. Das hätte ich auf jeden Fall gefragt, wenn du es hier nicht angeführt hättest.
Ja. Also ist jetzt immer die Frage, wie man es sieht. Also ist halt sonderlich Spaß macht es eigentlich nicht, da auf 4000 Meter Rennen zu fahren, weil man halt nicht atmen kann und ja, es ist halt viel härter als auf Meereshöhe und aber das Erlebnis oder die Landschaft da in Tibet ist schon ja, ist halt auch sehr besonders, also das...
Sag mal so den Unterschied, wie lang ist da so eine Etappe, wie unterscheidet sich dein Puls, deine Leistung im Vergleich zu auf Meereshöhe?
Ja, es wird natürlich immer alles schlimmer, je höher man ist. Also King High Lake ist halt noch viel härter, weil es halt, das sind halt richtige Distanzen. Also da fährt man jeden Tag ja so 150 bis 200 Kilometer. Ich glaube, die längste Etappe war 205 oder sowas. Mhm. Also wie in einem normalen Profirennen. Und dann im Flachen ist man schneller, weil es weniger Luftwiderstand gibt. Aber man hat auch weniger Windschatten. Mhm. Sprich, das ja, ist ein bisschen härter. Aber ja, sobald es berghoch geht, fallen halt die Leistungswerte brutal ab. Also ich würde mal sagen, auf 4000 Meter, das war so der höchste Punkt, würde ich, ja, mehr als 100 Watt habe ich da verloren an der Schwelle, würde ich sagen. Also es kommt natürlich immer drauf an, wie viel, also ich habe halt vorher keinen Höhentrainingslager gemacht,
jetzt in diesem Fall.
So ungefähr. Man fährt dann da, ich war jetzt nicht vorne dabei am Berg, sondern eher im Gruppetto, aber da leiden dann halt alle und dann fährst du da mit 200 Watt den Berg hoch und alle sind völlig im Leiden. Und dann, ja, also vielleicht sogar noch mehr als 100 Watt tatsächlich auf 4000 Meter. Und der Puls, ist tatsächlich kurios bei mir persönlich, ich kriege den Puls gar nicht hoch. Also mein Maximalpuls ist irgendwie 20 Schläge niedriger, auch im Sprint hatte ich das. Ich komme normalerweise über 200 und da hatte ich nur 180. Mhm. Aber halt gleichzeitig geht er aber super schnell auf 160 hoch in meinem Fall. Mhm. Also wenn du halt Grundlage fährst, dann am Anfang merkst du gar nicht so sehr, dass du auf der Höhe bist, weil Grundlage ist ja normalerweise nicht so atmungsaktiv, also die Atmung ist ja nicht so der entscheidende Faktor. Mhm. dann fährt man dann irgendwie erstmal 200 Watt los und dann nach 5 Minuten merkt man so, ja gut, das ist jetzt ganz schön hart. Und dann ist der Puls halt auch schon auf 160. Also irgendwie, ich weiß nicht genau, ob das bei allen so ist, aber bei mir ja, gibt es weniger, also der Puls ist, im Maximum ist er niedriger, im Minimum ist er höher. Und ja, man verbraucht auch viel mehr Energie. Also man muss halt wahnsinnig viel Essen andauern, haben Leute Hungereiste, weil sie halt nicht genug essen. Also, und das ist, und gleichzeitig kann man nicht verdauen. Also gibt es ja, ein paar,
weil der Körper einfach zu angestrengt ist wahrscheinlich.
Ja, also ich hatte immer das Gefühl, es bleibt einfach alles im Magen und nichts, nichts wird verdaut.
Ist halt echt so krass, wenn man so Europa, ne, und dann hast du, ich habe das ja schon erzählt, als ich jetzt irgendwie in Colorado war, und dann waren sie wie 2000 Meter die ganze Zeit. So, es war dann schon so, jetzt nicht mindblowing, aber schon so ungewöhnlich, weil wenn du in Europa auf 2000 Meter bist, hängst du halt auf der Zugspitze so ungefähr, weißt du, oder keine Ahnung, fährst Richtung Stelbu, aber du hast halt auch visuell, siehst du es halt auch, klar, im Himalaya siehst du es auch, aber dass so die Grundhöhe ist einfach so brutal hoch, da kann man sich halt so als Europäer, Europäerin gar nicht vorstellen. Vor allem gerade schon mal gar nicht Sport machen. Und wenn du auch überlegst, dass Leute ja dahin fliegen, um da irgendwo hochzuwandern in den Bergen und die machen dann so Anpassungstraining hier in Europa und laufen mit Sauerstoffmasken eventuell ab irgendeiner Höhe rum und ihr macht halt da oben Radrennen. Das ist halt, ist auch ein bisschen bescheuert, wenn man drüber nachdenkt.
Ja, also ich muss sagen,
ist natürlich eine geile Erfahrung, ja.
Ja, also Trans-Himalaya Race zum Beispiel, das hätte ich nicht gemacht, wäre ich nicht vorher King Haleg gefahren, weil da sind wir auf 3,6 geflogen. Also King Haleg fliegt man auf 1,9, glaube ich, oder 2 ungefähr. Mhm. Aber da war halt das erste Hotel bzw. der Flughafen auf 3,6. Und dann sind auch einige Leute hatten halt direkt Höhenkrankheit und mussten dann halt wieder nach Hause fliegen oder erstmal runterfliegen. Und ja gut, ich war einen Monat vorher bei der King Haleg, das macht es dann ein bisschen besser. Ja, aber es ist schon, nächstes Jahr wollen die wohl eine Bergankunft in der Nähe vom Everest machen. Ich weiß nicht, 5,5 oder 6 oder sowas.
Basecamp Everest.
Das ist ja, irgendwie da die höchste Straße.
Mit, als Fahrer.
Alter, das, wenn du da fährst, sag auf jeden Fall nochmal Bescheid, dann müssen wir nochmal so ein kleines Feature hier einspielen.
Aber ganz kurz, ist es das höchste Radrennen der Welt?
Oh, also jetzt dieses Trans-Himalaya Race, aktuell, konstant, ich weiß nicht, ob es... Ja, ich weiß nicht genau, ob es in Südamerika was gibt. Also, aber... Also UCI-Rennen bestimmt. Aber ja, ich glaube, dass man schon... Es gibt in Südamerika ein paar Straßen auch auf 6000, in Chile oder so. Aber es sind halt keine UCI-Rennen.
Aber trotzdem waren die Rennen ja dann vor Ort eher flach, ne? Jetzt bei diesem Trans-Himalaya-Race vor allem.
Ja.
Und wie du schon sagst,
ja, das war
Durchschnittsgeschwindigkeiten, aber auch stabil, ne? Hier die beiden richtigen Flachetappen immer jeweils irgendwie über 50, 52er Schnitt. Und selbst die Bergetappe, also die war 130 Kilometer lang, ging eigentlich nur stetig bergauf, kann man sagen, ne? Also 1000 Höhenmeter. Immer so, auch immer noch ein 48er Schnitt. Also.
Ja, aber du hast da oben, du merkst es schon auf, als jetzt ein Leadville war, mit dem Gravelrad hast du im Training schon immer 32er Schnitt gehabt.
Also du merkst auch jetzt schon zum Beispiel, wo in Deutschland mal wieder nicht 30, sondern 15 Grad sind, merkst du das ja auch schon, weil die Luft einfach dichter ist, wenn es kälter ist.
Ja. So. Das ist das Geile am Herbst, du fährst relativ schnell, auch wenn du nichts drauf hast.
Nee, das ist im Sommer so.
Ja, naja, weiß ich nicht. Ist doch jetzt eigentlich die Luft, wo du ein bisschen schneller
kalte
bist, oder?
Kalte Luft ist dichter als warme Luft.
Ja, aber so
Physik 5.
So kalt ist es ja jetzt noch nicht.
Ja, ich habe aber, du merkst den Unterschied auf jeden Fall.
Ich fahre im Sommer nicht so oft, keine Ahnung. Ich fahre schneller als im Frühjahr.
Und so von Zuschauern her, Atmosphäre, vielleicht irgendwie Tradition beim Rennen, verschiedene Länder, was hast du da so wahrgenommen? Was ist da so das Highlight?
Ich bin mal Tour de Rwanda gefahren. Das ist ja ziemlich bekannt inzwischen, dass es extrem bekannt in dem Land ist. Damals war es noch nicht so geil als Ausländer da. Da hat sich jetzt inzwischen ein bisschen was geändert. Die haben schon sehr ihre eigenen Leute angefeuert und alle anderen halt nicht. Das war 2014. Jetzt haben sie es, glaube ich, ist ein bisschen anders. Aber in Asien, ja, in Indonesien ist es ziemlich krass. Also in Indonesien hast du wirklich auch wahnsinnige Radsportkultur, wo die Leute die ganze Strecke säumen, also links, rechts für 150 Kilometer stehen halt irgendwelche Leute. In China ist es ein bisschen kurios, weil man immer so ein bisschen das Gefühl hat, die sind nicht immer unbedingt freiwillig da.
Ja.
Also ich weiß nicht genau. Zum Teil, dann gibt es irgendwie eine Eröffnungszeremonie und dann hast du da plötzlich ein Stadion voll von 50.000 Leuten.
Das ist echt
warum
krass. Also ganz klar, das ist auch, wenn du die Bilder siehst, ne? Das, denkst du, das ist eine Olympia-Eröffnung. Also es ist Olympia-Feier oder sowas, das ist brutal. Auch so King High Lake, das ist ja somit das Krasseste irgendwie, auch visuell gesehen, oder? Was da für eine Show aufgeführt wird.
Ja, wir sind dieses Jahr in ein Stadion eingefahren, was voll war. Also ich weiß nicht, wie viele Leute da waren, aber ich glaube, es war ein Fußballstadion.
Krass.
Warum die da alle hinkommen, weiß ich nicht genau. Also das... Ich glaube nicht, dass die Eintritt bezahlen. Sag ich mal so.
Ja, aber ja gut, selbst wenn der Eintritt frei ist, ist vielleicht dann schon ein großes Sportevent, was nicht so
ja, vielleicht, häufig da vielleicht stattfindet. Ne? Aber ja, also es ist schon so, dass da auch Interesse da ist. Die Leute kommen auch zum Start und sind generell halt interessiert. Und ja, in China ist immer ein großes Ding, wenn halt Ausländer da sind. Das kommt noch nicht so häufig vor. Und dann kommen schon, aber es gibt halt auch schon eine gewisse Radsportkultur da. Also es gibt da auch Fans, die wirklich auch für den Radsport da sind.
Mhm. Woran hast du eine Vorstellung oder eine Meinung dazu, woran es liegt, dass es zwar eine relativ viele Rennen zu geben scheint, eine relativ große Radsportkultur auch um den Rennbetrieb herum existiert, aber es super wenige asiatische Fahrer bis keine asiatische Fahrer in den World Tour Zirkus schaffen?
Tatsächlich fragen wir uns das häufiger im Team auch. Also zumindest unter den Ausländern, warum denn die Asiaten zumindest vom Schein weniger talentiert sind. Es gibt natürlich immer so ein paar, die dann auch tatsächlich muss man es so sagen, aktuell gibt es ein paar, die im KT-Bereich Erfolge einfahren können. Gibt so zwei, drei Chinesen und so ein paar Malaien, die auch mal ein Rennen gewinnen, aber die Masse ja, ist nicht so stark. Warum? Ist schwer zu sagen. Ich bin mir selber nicht ganz sicher. Es liegt zum Teil sicherlich am Nachwuchsbereich und den fehlenden Rennen und der fehlenden die Leute starten zum Teil zu spät. Also meine ganzen thailändischen Teamkollegen haben eigentlich alle erst mit 18 angefangen. Und dann hast du eigentlich schon verloren. Also wenn du dann im ersten Jahr fährst, irgendwie 5 Rennen. Und das gibt es auch in Europa ganz wenig, nur dass Leute wirklich so spät anfangen.
Die haben dann auch keinen anderen Sport vorher gemacht quasi.
Ja, vielleicht so ein bisschen, aber also... Nee, ich glaube nicht. Also zumindest meine Teamkollegen, einige von denen haben früher angefangen, aber zumindest nicht so richtig. Die sind halt nur so ein bisschen aus Spaß Rennen gefahren. Und dann hast du halt irgendeinen belgischen U17-Fahrer, der halt schon 100 Rennen fährt im Jahr.
Mhm.
Und das wieder aufzuholen, ist schon fast unmöglich.
Mhm.
Ja, und dann ist es halt auch, also technisch sind halt viele auch deswegen nicht so gut. Die Rennen hier sind halt häufig einfacher, also vom Technischen her. Und wenn sie dann mal nach Europa kommen, dann gibt es halt plötzlich Kurven und so.
Mhm. Wer sind denn die Sportstars in Thailand?
Ja, in Thailand ist Muay Thai hauptsächlich.
Mhm.
Und Fußball wie überall. Wobei die jetzt nicht international wirklich gut sind, aber ja, Muay Thai oder dann auch mal ja, so normales Boxen, glaube ich.
Mhm. Was ist Muay Thai?
Muay Thai, Thai-Boxen.
Ah, okay.
Also das ist natürlich eine sehr spezielle Sportart, aber das ist so die Landessportart.
Bist du ein Star in Thailand?
Nee. Also in der Radsportszene würde ich sagen schon, aber außerhalb der Radsportszene nicht.
Okay, also wirst du auf der Straße jetzt nicht angesprochen?
Höchstens von anderen oder von Hobbyradfahrern.
Okay.
Aber also in der breiten Öffentlichkeit
nicht. So wie wir.
Ja, also in Deutschland musst du auch schon richtig bekannt sein, dass du in der Öffentlichkeit erkannt wirst, glaube ich.
Ja. Aber warum willst du wieder zurück nach Europa oder nach Deutschland? Also hast du jetzt erstmal genug quasi Erfahrungen da drüben gesammelt und hast jetzt mal Bock wieder auf europäische Radrennen oder was ist der Grund für dich so?
Ja, also es gibt mehrere Gründe. Zum einen bin ich aus diversen Gründen nicht so zufrieden mit meinem Team aktuell. Ja, es gibt da ein paar Konflikte mit dem Management und zum anderen, also es gibt halt schon ein paar andere Teams, aber ich habe auch mit ein paar chinesischen Teams zum Beispiel gesprochen, aber ich will halt schon auch irgendwie eine geile Gruppe haben. Also wenn du halt in einem chinesischen Team fährst und dann bist du am Ende der Einzige, der Englisch spricht, dann ist halt nicht geil. Also dann, oder wenn du Glück hast, ist da vielleicht noch ein anderer, aber du hast halt nicht die den Spaß mit dem Team. Also du und du fährst, das ist eine Sache, und du fährst halt dann auch ausschließlich in China Rennen. Und jetzt auch bei meinem aktuellen Team, gut, wir fahren ein paar andere Rennen, aber habe ich ja schon mal gesagt, wir fahren auch in Indonesien und Japan, aber das Teammanagement schickt mich halt immer nach China, weil es da die flachen Rennen gibt, die ich gewinnen kann. Und dann, ja, grundsätzlich sind die halt alle ähnlich organisiert und es ist halt immer dasselbe. Und bei einem europäischen Team gibt es potenziell deutlich mehr verschiedene Rennen, die man fahren kann.
Ja.
Und auch, das ist ein weiterer Grund. Und dann der letzte Grund ist eigentlich auch die Rennanzahl. Also wir sind jetzt dieses Jahr, ich glaube, dieses Jahr komme ich nicht mehr auf 40 Renntage. Mhm. Und das von Januar bis Oktober. Und es ist halt nicht viel. Also man trainiert halt die ganze Zeit, ohne Rennen zu fahren. Und ich habe eigentlich mehr Bock, Rennen zu fahren, als zu trainieren.
Ja, ohne zu verraten, wo es hingeht. Werdet ihr umziehen? Du hast schon gesagt, deine Frau wird auch gerne mal nach Deutschland. Ist das schon geplant? Ist das schon in trockenen Tüchern? Oder?
Zumindest zum Teil. Also wir hoffen, ich weiß nicht genau, wann wollt ihr die Folge ausstrahlen?
Donnerstag.
Okay. Dann werde ich es jetzt nicht sagen.
Ja.
Aber mein neues Team versucht auch mehr Rennen in Asien zu fahren. Also die Idee ist so ein bisschen, mich zu verpflichten und dann auch über meine Bekanntheit Rennen in Asien zu bekommen. Mhm. Ich hoffe, es wird funktionieren. Und dann würde ich zwischen diesen Rennen auch potenziell mal eine Zeit lang wieder in Thailand bleiben. Wann genau, weiß ich noch nicht. Das kommt darauf an, welche Rennen wir fahren. Im Sommer ist ja immer so ein bisschen Sommerloch in Europa während der Tour eigentlich. Dann würde ich vielleicht nochmal einen Monat hierhin zurückgehen. Und wir würden jetzt nicht dauerhaft umziehen, aber natürlich würde ich den Hauptteil der Saison in Deutschland oder in Europa verbringen.
Hast du eigentlich schon Thai gelernt? Also kannst du
ein bisschen.
Okay, ja. Ich weiß nicht,
wenn wir Glück haben, haben wir die Einleitung heute von Lukas gehört.
Ja, die Einleitung mache ich nachher fertig. Ich kann mich so zurechtfinden, im Restaurant bestellen, irgendwie nach dem Weg fragen, so einfache Sachen. Ich kann jetzt keine tiefen Gespräche führen.
Also ja. Im thailändischen Radsport-Podcast war es noch nicht.
Ich habe dieses Jahr bei der Tour of Thailand, haben sie mich interviewt. Es war ein bisschen peinlich, direkt nach dem Rennen, da stand ich ein bisschen auf dem Schlauch und habe da ein bisschen rumgestammelt.
Ja, aber hängt dir das so für dich so emotional so ein bisschen nach, dass es dieser Sprung nicht geklappt hat? Weil du bist ja trotzdem erfolgreich, ne? Also natürlich im KT-Zirkus, jetzt nicht auf World-Tour-Niveau, aber du fährst ja trotzdem noch schnell Rad. Hängt dir das nach oder ist es für dich so okay, wie es jetzt alles ist?
Es ist okay. Also kommt ein bisschen darauf an, wo es hingegangen wäre. Ich glaube, ich habe jetzt nicht das Talent, ganz nach oben zu kommen. Und ob man dann irgendwie 2 Jahre in irgendeinem PKT-Team fährt oder nicht, im Endeffekt macht es keinen großen Unterschied, würde ich sagen. Mhm. Also das ist, ich glaube, es ist auch, ja, also ich traue dem jetzt nicht so sehr nach. Ein bisschen auf jeden Fall, aber sonst hätte ich, glaube ich, auch schon aufgehört.
Ja, aber ich
fährst nicht unbedingt fürs Geld. Fährst auch, weil du gerne Rad fährst wahrscheinlich.
Ja, genau.
Oder Radrennen fährst. Also.
Aber es ist schon ein Job, ne? Also es ist ja jetzt, scheint es ja okay, das Einkommen da drüben zu haben, die Preisgelder, was man hört, ist in Asien auch immer gut. Also es ist ja schon nicht so, dass du irgendwie, keine Ahnung, den Cent dreimal umdrehen musst, damit du quasi über einen Monat kommst, sondern es ist ja einfach so, wie andere halt ins Büro gehen, ist das halt jetzt auch gerade dein Job einfach. Natürlich vielleicht nicht auf dem Niveau wie in der World Tour, was jetzt Gehälter angeht, aber so, dass es auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Und das finde ich auch einen interessanten Weg, weil es gibt es in den USA ja auch, mit dieser Crit-Szene und Conti-Szene weiß ich jetzt nicht, aber in Deutschland ist ja wirklich so wenn du sagst, wenn du von jemandem hörst, der ist Conti-Fahrer im deutschen KT-Team, dann weißt du eigentlich schon, okay, also entweder Karin, der studiert, arbeitet noch irgendwo nebenbei. Also weißt du, ist ja selten, dass das der Beruf dann wirklich Vollzeit ist.
Ja, man sieht es ja auch am Alter der Fahrer. Also
ja, genau, ja.
In Deutschland hast du ja, ich weiß nicht, wie viele KT-Fahrer über 30 sind, vielleicht 5, 6, 7, also und die Leute hören natürlich dann auf, also man muss ja dann irgendwann, will man halt mal Geld verdienen. Und ja, es ist jetzt nicht so, dass ich hiervon reich werde, aber das, ja, ist, wie du sagst, ist wie ein Job. Mhm. Im Virtual-Bereich ist es ein bisschen anders, wenn du dann Top-Fahrer bist und Millionen verdienst, dann machst du es fürs Geld. Ja, also es gibt ja hier noch in Asien, wenn man sich so anguckt, wer hier sonst so fährt, ist es natürlich auch für einige dann richtig viel Geld. Also wenn man aus Russland kommt zum Beispiel, gibt es jetzt ganz viele in China, da ist halt das normale Lohnniveau nicht wie in Deutschland und dann lohnt es sich schon nochmal deutlich mehr.
Ja. Ja, so Asia Tour ist so ein ganz so ein Ding, wo man eigentlich so kaum Einblick hat. Also ein ehemaliger Teamkollege von mir, der Janse Reinhard von Rendsburg, den wirst du wahrscheinlich auch kennen, ne? Reinhard Janse von Rendsburg, so. Der ist jetzt auch aus der World Tour dann nochmal über die USA, dann nach China. Also der hat jetzt auch fast schon jeden Kontinent durch, auf dem er mal gefahren ist. Aber sonst, wie gesagt, keine Einblicke. So, Theo Boss, der ist, glaube ich, auf der Bahn jetzt Bundestrainer irgendwie für die Bahnsprinter in China. Sonst kriegt man da relativ wenig mit. Wie ist denn so generell so die Radsportkultur? Ich meine, die hat jetzt auch in den letzten Jahren extremen Boom erlebt, so wie man das zumindest hier mitbekommt. Wie fährt man da so Rad? Ist das auch so, wie, ja, machen die Kaffeepausen? Ja, ist das so ein Ding, dass man sich dazu trifft? Fährt man Ortschild-Sprints? So, was gibt es da für vielleicht Besonderheiten? Was ist genauso wie bei uns, was man so kennt?
Ja, also es kommt natürlich so ein bisschen auf den Ort drauf an. Also ich bin halt hier in der Radsport-Hochburg quasi. Mhm. Also hier gibt es wirklich auch viele richtig gute oder gute Amateure, die so die lokalen Rennen fahren. Auch viele Ausländer. Also ich spreche noch nicht so gut Thai. Ich hänge halt mehr mit Ausländern rum tatsächlich. Und hier gibt auch viele, die hier zum Beispiel als Lehrer oder so arbeiten und dann halt spezifisch diesen Ort auswählen, weil das hier so die Radsport-Hochburg Südostasiens oder Asiens ist. Okay. Also wir haben hier einmal die Woche haben wir so eine Gruppenausfahrt, dann nehmen wir so 200 Leute ungefähr teil.
Mhm. Okay, krass.
Und dann auf einer Autobahn, was erstmal ein bisschen dumm klingt, aber tatsächlich ist es ganz gut, weil die Autos halt nicht in Gegenverkehr müssen zum Überholen. Wir blockieren einfach die linke Spur, also hier ist Linksverkehr, die langsame Spur und dann gibt es eine Ziellinie und da wird dann wieder ein Rennen drauf gefahren. dann sammeln sich alle wieder und auf dem Rückweg machen wir nochmal dasselbe. Also und dann nehmen wirklich 200 Leute teil regelmäßig. Davon sind jetzt nicht alle gut, aber da ist schon so, dass da so 20, 30 schon stark sind. Also man hat hier schon richtige Trainingsgruppen und Kaffeepause ist auch super verbreitet. Ich glaube, es gibt hunderte Cafés hier in der Umgebung.
Mhm. Krass.
Und ja, es gibt eigentlich jeden Tag Gruppenausfahrten, also nehme ich jetzt nicht immer dran teil, aber also hier ist schon eine richtige Radsport-Szene oder richtige Radsportkultur. Okay. Und in Bangkok gibt es halt diese Skyline, nennt sich das, und da fahren auch jeden Morgen Tausende tatsächlich auf dieser 20 Kilometer Strecke um den Airport rum. Das sind jetzt hauptsächlich Leute, die arbeiten halt im Büro danach und fahren halt morgens mal für ein, zwei Stunden Rad. Mhm. Aber es gibt schon viele. Und ist hier halt schon gerade im Amateurbereich oder unter dem Amateurbereich, sagen wir im Hobbybereich, habe ich das Gefühl, noch deutlich mehr als in Deutschland so der soziale Faktor die entscheidende Rolle. Also die Leute fahren eigentlich immer alle in Gruppen rum. In Deutschland gibt es in meinen Augen mehr Leute, die einfach alleine fahren.
Mhm.
Aber das ist zumindest in Thailand und in den anderen umliegenden Ländern ist eigentlich ähnlich, so wie ich das.
Okay, krass. Kann ich mal vorschlagen, hier ein bisschen die A4 zu sperren.
Ja.
Zweimal die Woche. Eine Spur. Nur eine Spur.
In die Eifel. Ein bisschen schneller in die Eifel.
Tatsächlich, also man, das ist hier halt total legal da auf der, also es ist keine richtige Autobahn, aber halt es sind halt zwei Spuren auf jeder Seite. Das kannst du in Europa halt nicht machen.
Ja, ja, ich kenne das so ein bisschen aus Südafrika, ne, dass man da auch auf diesen großen mehrspurigen Straßen dann irgendwie auf dem Standstreifen fährt, so ungefähr. Besser mit dem Auto dran, hinten dran, aber ja, schon interessant, so, dass dann auch so groß ist, ne, tatsächlich mit mehreren hundert Leuten, so Ausfahrten mehrmals die Woche, also.
Du hast vorhin schon das Wort zumindest benutzt und ich hoffe, jetzt gibt es noch eine lustige Geschichte dazu. Hungerast gibt es schneller in Höhe. Hast du ein Erlebnis, dein schlimmster Hungerast?
Mein schlimmster Hungerast? Mal überlegen. Ist schon ein paar Jahre her, glaube ich. Also ich bin jetzt gefühlt besser geworden, das zu vermeiden.
Ja, ich hoffe fast jeder. Am Anfang jeder. Der Karriere. Gefühlt ja. Jeder. 2018 gab es noch bessere Geschichten im Besenwagen zu Hungerästen als 2024.
Ja, ich glaube, heutzutage rechnet fast jeder mit, wie viele Kohlenhydrate er nimmt.
Aber also meine herausragende Besenwagenfahrt, die war tatsächlich auch in Asien. Ja, bei der ich bin mal die Tour auf Seoul gefahren und da hat es mich dann bei der letzten Etappe auch in den Besenwagen gezogen. Und der war sehr schön. Also ich war eine lange Zeit der Einzige, der drin saß. Und das war so ein schöner, so ein ganz traditioneller Reisebus, wie man sich klischeehaft so vorstellt, mit so schönen Vorhängen an den Fenstern und überall winkenden Katzen und sowas. Also das war schon eine witzige Fahrt.
Der Besenwagenfahrt ist auch noch, kannst du den Joker ziehen, eins davon. Musst du jetzt präsentieren. Gut, das Carsten sind auch kein Besenwagenfahrer.
Nee, ich habe schon gesehen. Ja, also viele DNFs habe ich jetzt nicht gesehen hier.
Nee, die letzten zwei Jahre nicht so viele. Davor häufiger. Ich bin einmal im Besenwagen gelandet, weil mein. Aber das ist schon ganz lange her. Da ist mein Gabelschaft abgerissen. Und mein Auto war gerade bei der Spitzengruppe und dann stand ich da und dann musste ich einen Besenwagen.
Ja, ich habe nochmal natürlich die Statistiken überprüft. Und auf First Cycling zum Beispiel gibt man dir die 26 Siege. Also die scheinen da die Punkt-2-Kategorie mit einzuzählen. Aber die führen leider keine Liste von den deutschen Fahrern mit den Siegen insgesamt, wo tatsächlich John Degenkolb der erfolgreichste aktive Profi ist, auf Platz 10 in der Rangliste mit 48 Siegen. Dann kommt schon
Pascal. 48, echt krass.
Pascal Ackermann mit 40. Jetzt muss ich schauen, wer noch aktiv ist. Dann kommt Phil Bauhaus, 22. Also da wärst du jetzt nach First Cycling-Liste.
Ja, aber vielleicht hat er noch ein paar Punkt 2
drin. Drüber, gewonnen. Aber kann er, das dachte ich gerade auch, ne? Vielleicht hat der Bauhaus auch noch mal in seiner Nachwuchszeit ein paar mehr. Ich schau mal gerade. Ja, hat er 27, also. Aber wie du schon sagst, starker Jahrgang. Ja, und tatsächlich der letzte, der hier geführt wird, die Liste geht irgendwie bis Platz 41, ist Hans Junkermann und der hat auch 13 Siege. Also da wärst du dann wahrscheinlich auch schon. Eigentlich müsste hier mit draufstehen. Aber irgendwie hört es bei 41 auf.
Das Hans Junkermann sagt mir nichts. Das ist schon ein paar Jahre her, glaube
ich. Ist schon lange her. Der ist jetzt nicht ist 34er Jahrgang, also nicht 94, 1934. Und also aktive, die dann drüber sind, gibt es tatsächlich nicht mehr viele. Also Max Schachmann, der hat 14 Siege und ich glaube, dann war es das schon an aktiven Fahrern. Also bist du vorne mit dabei. Aber jetzt mal an alle, Frage an euch. Marcel Kittel, wie viele Siege hat der denn?
Ich glaube, das sind gar nicht so krass viele, weil der relativ früh seine Karriere beendet hat.
Und halt sehr viele extrem heftige Siege dann auch darunter sind. Und
komm, haut alle meine Zahl raus.
Aber der hat ja also seine ganze Karriere,
ja.
UCI-Siege.
Also nur Pro Cycling Stats UCI-Siege. Also das sind dann halt nur Punkt 1 und höher.
Ja.
40.
Lukas, was sagst du?
Ich sag mal 39.
Basti?
41.
38.
Also, der hat 89 Rennen gewonnen.
Wow. Richtig, richtig Fehleinschätzung.
Aber das, okay, ist schon, das ist schon echt krass. Weil er halt wirklich eigentlich, ne, also die Karriere ging jetzt nicht so ultra lang. Und waren ja auch so tatsächlich also ein, zwei Jahre, wo es gar nicht so gut lief, aber es hat immer noch gereicht, um ein paar Radrennen zu gewinnen. Also.
Aber 89, das ist jetzt, hätte ich wirklich nicht erwartet, weil ich, wie Basti sagt, ich hätte bei ihm eher gedacht, das war alles so Hochkaräter, also viele dabei.
Ja, es ist damit auch tatsächlich auf Platz 4 der Liste. Mehr gewonnen haben eben nur André Greipel, Erik Zabel und Olaf Ludwig.
Und da muss man auch sagen, André Greipel ist eigentlich auch schon GOAT, ne? Also es ist schon krass, wie viele Radrennen der gewonnen hat in seiner Karriere. Ja. So, das ist,
Aber jetzt zum Beispiel, Toni Martin kommt dann schon auf Platz 5 mit 67 Siegen.
Hm. Ja, der hat ja einmal jedes Zeitfahren erstmal gewonnen, was er damals gefahren ist. Da,
ey, ja gut, da muss auch, da gibt es jetzt auch nicht so viele im Jahr.
67 Siege und davon waren 61 deutsche Meistertitel wahrscheinlich.
Ah,
nein,
ja.
Quatsch.
Nee, aber da wäre mal interessant, jetzt, aber das ist was für eine andere Folge, wie viele davon wirklich Zeitfahren sind. Das würde mich echt mal interessieren. Weil so viele Straßenrennen.
Es ist leicht herauszufinden, solche sagen wie viele. Und du musst jetzt raten.
Ja. Wie viele hat er insgesamt?
67.
Okay, ich sag 40 Zeitversiege.
Ich sag 30.
Lukas?
50.
Das stimmt. 50 Zeitversiege.
Krass.
Das ist brutal, ne? Brutal, genau, ja. 50. Brutal.
Ey, das musst du überlegen, 50 Zeitversiege. Ich glaube, ich bin mein ganzes Leben keine 50 Zeitfahren gefahren. Weißt du? Ja, krasser Typ, ey. Alright, Jungs, ich wollte nicht rauswerfen, aber ich muss los.
Kein Ding.
Lukas, was steht bei dir noch an heute? An so einem Nachmittag?
Ah, ich bin ein bisschen krank, leider. Okay. Ich bin vor 3 Tagen aus China wieder gekommen, von daher nicht sonderlich viel.
Und das nächste Rennen ist?
Ja, ich fliege in 1,5 Wochen nach Japan, tatsächlich das erste Mal.
Ah.
Da fahre ich Uita, das ist ein Eintagesrennen. Ist allerdings ziemlich bergig, von daher gehe ich davon aus, dass ich nach Japan fliege, um da abgehängt zu werden.
Du fliegst erstmal nach Japan?
Ja.
Da ist hier alles erwartet, aber nicht, dass du jetzt das erste Mal nach Japan fliegst.
Aber kannst du mir nochmal eine Sprachnachricht schicken, wie es war, dein erstes japanisches Rennen? Das kann ich dann hier nochmal einspielen.
Zwei schnelle Fragen, die kannst du mir auch dann schnell beantworten. Die erste ist nämlich, wo macht Lukas Carstensen Urlaub?
Eventuell dieses Jahr auf den Philippinen.
Okay.
Also. Oder in Deutschland. Aber das ist eigentlich kein richtiger Urlaub. Also nach der Saison fahre ich nicht nach Deutschland. Das ist mir zu kalt.
Und hast du noch irgendwas auf der Bucketlist, außer jetzt, also Japan hast du schon erwähnt? Gibt es noch irgendein Rennen, wovon du mal gehört hast, was vielleicht noch keiner kennt, was besonders spektakulär ist?
Ich würde gerne mal Kolumbien-Rundfahrt fahren. Mhm. Nicht, weil ich glaube, dass ich da irgendwas reißen kann, aber es soll halt von den Zuschauern ziemlich geil sein und so vom Erlebnis. Also es gibt so ein paar Rennen, die würde ich gerne mal fahren. Faso zum Beispiel würde ich auch gerne mal fahren. Mhm. Das sind jetzt Rennen, wo ich eher fahren würde, wenn ich meine richtige Karriere, sag ich mal, beendet habe.
Ja,
so
ja.
Reisender, Radamateur.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ja, vielleicht sprechen wir uns nächstes Jahr um die Jahreszeit spätestens nochmal wieder. Dann kannst du ja mal deine Vorschau auf die Rad-WM in Ruanda geben. Die auch, glaube ich, als spektakulär erwarte.
Ja, kann ich machen, gerne.
Alright, dann erstmal vielen Dank für deine Zeit.
Ja, hab mich gefreut.
Auf jeden Fall Einblicke bekommen.
Falls mir noch eine Besenwagen-Geschichte einfällt, dann schicke ich dir nochmal eine Nachricht.
Genau, du weißt jetzt Bescheid. Es geht immer relativ einfach hier. Vielen Dank, dass du da warst. Und wir sehen uns ja dann wahrscheinlich demnächst in Deutschland.
Danke auch. Ciao.
Genau. Ciao, ciao.
So, jetzt kommt nochmal eine Hungerast-Geschichte. Und zwar aus 2019 in China, Tour of Taiyuan. War die erste Austragung von der Rundfahrt. Die erste Etappe war 200 Kilometer lang, 50 Kilometer flach, dann 100 Kilometer hoch und runter und dann nochmal 50 flach. Wir dachten schon vor dem Rennen, naja gut, das wird hart, aber niemand konnte, also die haben da die Straße gebaut vorher für das Rennen, beziehungsweise auch danach, so als zum
als Trainingsrevier. Von daher gab es keine richtige GPX-Route oder sowas. Und wir wussten nicht, wie steil es ist. Und es war dann am Ende so, dass es für 100 Kilometer so mit 10-15% die ganze Zeit hoch und runter ging. Dementsprechend war das Rennen natürlich in Einzelteile zerpflückt. Ich war irgendwo in der Mitte tatsächlich, sprich der Besenwagen war weit weg. Der Besenwagen hat aber häufig auch Wasser. Und meine ganze Gruppe ist dann irgendwann, niemand hatte mehr was zu trinken. Viele Leute hatten nichts mehr zu essen, alle hatten Hungerast oder waren dicht dran. Einige Leute haben dann da gab es alle 100 Meter stand da irgendwie ein Polizist, in China häufig so, haben die Leute zum Teil den Polizisten das Wasser geklaut. Ich habe es aber am Ende geschafft. Einige Leute sind einfach angehalten und haben dann auf den Besenwagen gewartet. Wir sind am Ende mit, ich glaube, so 10 Mann da die letzten 50 Kilometer gefahren. Keiner konnte mehr als 200 Watt fahren, gefühlt. Und das war, glaube ich, das war vielleicht das härteste Rennen, was ich jemals gefahren bin.